Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren. 40% der Todesfälle in Deutschland könnten wahrscheinlich irgendwie so durch Prävention, wie das genau im Detail ist, kommen wir ja gleich noch drauf, wahrscheinlich vermieden werden. Das bedeutet, wenn man es mal versucht, irgendwie praktisch zu sehen, um das jetzt auch den Menschen ein bisschen näher zu bringen, dass so etwa 4 von 10 Todesfällen in Deutschland jährlich auf verhaltensbedingte Risikofaktoren, sowas wie schlechte Ernährung, wenig Bewegung, aber auch Rauchen und tatsächlich sogar auch Alkohol zurückzuführen sind. Und gleichzeitig wissen aber nur rund 24% der Menschen, welche Vorsorgeuntersuchungen ihnen wirklich zustehen. Das ist ja eigentlich nur ein Viertel, wenn man es so nimmt. Wenn wir so ein bisschen zurückgehen, ist das ja eigentlich alles Prävention. Prävention ist ja mega unsexy, der Begriff. Die meisten Menschen denken irgendwie so, Prävention ist was für alte Menschen. Was bedeutet Prävention für dich?
Na, Prävention bedeutet, was eine gute Frage, weil im Endeffekt muss man sagen, eine wichtige Sache, so gesagt, Prävention ist unsexy. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum 40% der Todesfälle zurückgehen auf vermeidbare Sachen. Weil mit 20, 30 oder 40 Jahren sich darum zu kümmern, dass man mit 80 noch aus dem Bett aufstehen kann und vielleicht nicht bettlägerig ist, nicht im Krankenhaus liegt, immer relativ viel oder nicht 3 chronische Grunderkrankungen hat. Das ist mit 30 fühlt man sich fit, das interessiert da irgendwie keinen. Und deswegen ist Prävention unsexy, weil du kriegst keinen direkten Benefit. So, das wird es auch niemals geben. Aber Prävention heißt eben genau das für mich. Mit 80 sich noch gut bewegen können, mit Enkelkindern zu spielen und keine der klassischen Grunderkrankungen haben. Das heißt idealerweise kein Diabetes, kein Bluthochdruck. Gut, das ist ein bisschen, also zumindest abgeschwächt alles. Und im Kopf auch fit zu bleiben. Das heißt, diese ganzen neurodegenerativen Sachen so weit wie möglich nach hinten zu schieben. Also nicht nur alt werden, sondern auch gesund sein im Alter. Ich glaube, das ist so Prävention für mich.
Was würdest du sagen, sind so typische Pfeiler für dich, die dazugehören?
Der wichtigste ist wahrscheinlich, würde ich behaupten, Ernährung und Sport. Also wirklich so irgendwie fit sein, sich bewegen im Alltag, Krafttraining machen, ist auch so krass relevant für Prävention, also für das Ziel im Alter fit zu sein. Und trotzdem haben wir in Deutschland immer noch zu wenig Menschen, die regelmäßig Krafttraining betreiben. Und vernünftige Ernährung ist natürlich auch einer, also ich glaube, Bewegung und Ernährung sind die beiden wichtigsten. Plus Schlaf, das ist der, wo ich am schlechtesten selber drin bin, muss ich zugeben. Deswegen nehme ich den immer hinten raus. Aber es ist halt so die Basis. So, ich könnte jetzt richtig fancy Sachen sagen, aber die Basis ist halt, beweg dich, ernähr dich vernünftig und schlaf. Und ich glaube, wenn du die 3 Sachen alle drauf hast, dann hast du schon einen großen Teil Richtung des Ziels erledigt.
Ich glaube, das sind ja alles, also wenn wir uns medizinisch anschauen, teilen wir ja immer so Primär-, Sekundär- und Tertiärprävention ein. Über das, worüber wir ja eigentlich sprechen, ist ja, also eigentlich, wenn man es grundlegend nimmt, ist ja alles fast Primärprävention, was wir machen.
Auf jeden Fall.
Ne? Also Sport hast du gesagt, Ernährung hast du gesagt. Sekundärprävention wäre ja eher so diese ganzen Screenings, Mammographie, also quasi Risikogruppen schon mal eine gewisse Screening zu geben oder einzuschätzen. Blutdiagnostik könnte ja auch so ein bisschen in dieses Sekundärthema reinfallen, theoretisch.
Ja, würde ich wahrscheinlich auch unterhalten.
Und Tertiärprävention wäre ja eher so Rückfälle zu vermeiden. Also wirklich Leute, die schon eine Erkrankung hatten, nochmal zu screenen und zu schauen, dass das Ganze nicht wieder rückfällig wird. Ich glaube, dass Prävention tatsächlich da draußen meistens, also die meisten Menschen denken, das ist irgendwie Impfung. Aber das ist ja so. Impfung ist ja nur eine Art der Prävention, aber es ist wahrscheinlich irgendwie so die bekannteste. Was glaubst du, warum wird dieses Thema Impfen als Prävention mehr angenommen als Bewegung, gesunde Ernährung? Warum ist das so?
Ich glaube, es hat 2 Gründe. Erster Grund ist so, weil Impfen lässt sich erstmal jeder. Also es gibt ja Pflichtimpfungen, die müssen wir alle haben und die sind auch gut. Also ohne jetzt das Impffass aufzumachen, ne? Aber das ist was für eine andere Folge. Aber das ist einfach so ein gesellschaftsfähiges Ding. So, ne? Also ja, du gehst ja zum Arzt, du brauchst deine Pflichtimpfung, die machst du dann. Und das Zweite ist, es ist halt eine Einmalsache oder je nach Impfung auch mehrfach, aber es ist eine kurze Sache. Ja, die geht schnell vorbei. Und die hat einen direkten Benefit eigentlich. Also ne, die Impfung ist, ich lasse mich impfen und idealerweise kriege ich dann A, B oder C nicht. So, das heißt, ich habe eine relativ schnelle Wirkung. Wenn ich jetzt aber sage, naja, ich mache jetzt was und ich lasse meine Blutwerte als Beispiel checken und optimiere die, dann ist es A, Also ich finde, Blutwände checken lassen ist aufwendiger als Impfung, weil klar, du gehst auch zum Arzt oder ins Labor, aber dann musst du noch besprechen, also du kriegst die Werte, dann musst du dir die angucken, dann musst du was damit tun. Und ich glaube, dieses, du musst was damit selber tun, ist das große Problem, weil beim Impfen gehst du hin, wirst geimpft und fertig ist.
Und es bezahlt ja auch die Kasse, ne? Also so die vernünftigen Werte am Ende, oder was heißt nicht die vernünftigen, aber ein Großteil der vernünftigen Werte, kommen wir gleich eh noch drauf, musst du ja am Ende selber zahlen, weil die Kasse ja nur sowas wie Standardcholesterin über 35 übernimmt und solche Geschichten. Also eigentlich ist es ja banal, weil die Dinge, von denen wir wissenschaftlich wissen, dass sie sehr sinnvoll wären, weil, also das ist ja, ich glaube, man muss schon, und wenn man so Verletzungen, Krankheiten und Co. unterteilt, muss man ja eigentlich unterteilen in Dinge von, du hast gerade so ein bisschen diese zeitliche Verzögerung angesprochen, also es passiert was, also du hast irgendwie einen Trigger A und dann hast du eine zeitliche Verzögerung, bis B passiert. Also sagen wir, jemand hustet dich an, du kriegst irgendwie einen Virus oder eine Influenza oder irgendwas und du merkst, 2 Tage später merkst du was. Oder du fällst hin und 20 Minuten später tut dir das Bein weh oder sogar ein paar Sekunden später, wobei durch einen Adrenalinstoß wahrscheinlich ein bisschen später. Aber das Schlimme ist ja eigentlich, du machst was oder du machst etwas nicht und 35 Jahre später kommt das Problem. Ja. Und das ist ja gerade in diesen präventivmedizinischen Maßnahmen, versuchen wir ja eigentlich diesen Faktor A zu beeinflussen, während das Problem eigentlich erst 35 Jahre später eintreten würde.
Ja. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum Prävention, warum wir eben 4 von 10 Todesfälle haben, die darauf zurückgehen, oder 40%, weil der Herzinfarkt mit 65 passiert nicht mit 65. Das ist irgendwie so abstrus. Da kippt jemand mit Herzinfarkt um und dieser Herzinfarkt passiert nicht an dem Tag, wo dieser Mensch umkippt, sondern der Herzinfarkt passiert die 30 Jahre davor. Aber du merkst es halt oft nicht oder es kommt ganz langsam. Und dann steigt erst der Blutdruck, merkst du 20 Jahre lang gar nichts von. Dann werden die Blutwerte schlechter, merkst du auch vielleicht zufällig, weil irgendwie mal du im Krankenhaus landest und jemand deine Blutwerte zufällig checkt und sagt, oh, ja, ihr LDL ist aber bei 200. Also das ist halt, diese 30 Jahre vorher, die sind so unglaublich wichtig, aber du hast halt so eine sehr hohe Eigenverantwortung, wo du selber Zeit und Geld, wichtiger Punkt, den du das reinstecken musst, denn relevante Marker musst du halt selber zahlen, weil unser System das nicht abdeckt. So, und ich sage immer, ich werde immer gefragt, findest du das System gut oder schlecht? Wenn du was hast in Deutschland, wirklich, wenn du wirklich was hast, dann wirst du behandelt. Dann wird dir geholfen. Und deswegen würde ich nie sagen, das Gesundheitssystem ist schlecht. Es ist nur kein System, was Prävention kann. Also wir brauchen eine Präventionswende und trotzdem haben wir ein System, was, wenn du was hast, dir hilft.
Aber wer hilft dir denn dann?
Du selber. Also du selber musst dir helfen und recherchieren, welche Leute, also es gibt ja Präventionsmediziner, es ist kein Facharzt, ich weiß gar nicht, ob der Bereich Präventionsmediziner, der Begriff überhaupt geschützt ist oder also,
ziemlich sicher nicht.
Ja. Das heißt, du musst selber gucken, wo findest du Leute, die Ahnung haben, du musst dich selber einlesen, es gibt natürlich auch Literatur dazu, es gibt Bücher, Outlive von Peter Thier hat eine relativ hohe Bekanntheit gekriegt mittlerweile, glaube ich, international, da steht schon sehr viel Sinnvolles drin. Aber du musst vor allen Dingen es selber machen. Das heißt, es ist nicht so, wie du gehst ins Krankenhaus oder du gehst zum Arzt, sagst, ich habe das ABC. Also du kannst nicht ins Krankenhaus gehen und sagen oder zum Arzt, ich möchte jetzt gesund sein, was soll ich tun? Dann kommt der Arzt und sagt dir, was du tun sollst. Das gibt's halt nicht.
Ich glaube, ich bin total bei dir, dass man dieses System eigentlich nicht schlecht reden sollte, aufgrund dessen, dass das System ja total seine Relevanz hat. Und wenn du eine ganz spezifische Erkrankung hast, wird dir halt auch geholfen. Mhm. Ich glaube aber trotzdem, dass, und das ist ein grundlegendes Missverständnis, was in unserer Gesellschaft, glaube ich, herrscht. Und deswegen ist auch, und das wirst du wahrscheinlich noch viel mehr sehen als ich bei Social Media, ist immer wieder, überall kommen ja diese ganzen TikTok, Instagram-Trends, ja, das, was dir kein Arzt verrät über ABC und denkst so, okay, come on, also du hast es grundsätzlich nicht verstanden, Vitamin D King oder wie sie alle heißen so, ja. Und am Ende ist es so, Ärzte sind Spezialisten für Krankheiten.
Ja, 100%.
Wenn du aber Gesundheit stärken möchtest, dann ist das was anderes. Das ist so wie, als würdest du mit deinem BMW zum Mercedes-Händler gehen und am Ende sagen, ja, die sind total scheiß Autohaus. Nee, die reparieren Mercedes, aber nicht BMW. Du willst halt was anderes, finde ich.
Ja, also das ist so ein bisschen das, wie halt das Studium ausbildet. Das kann ich ja sagen, weil ich noch selber drin stecke. Man lernt sehr viel, wie behandle ich welche Erkrankung. Ne, biochemische Prozesse und alles, was im Körper abläuft, lernst du am Anfang vom Studium. Das brauchst du auch, aber dann ist sehr viel Krankheitsbehandlung und sehr wenig gesund bleiben. Es gibt ein Semester Prävention, da werden aber auch primär die Sachen, die du angesprochen hast, Sekundärprävention, Tertiärprävention, das wird auch sehr viel gemacht. Das heißt, da geht es gar nicht so viel darum, welche Blutwerte sind relevant dafür, welche Verhaltensweisen sind relevant dafür, sondern eher auch um Systemprävention. Mhm. Ernährung ist kein eigenes Fach im Medizinstudium, das heißt, es gibt nicht irgendwie eine Vorlesung Ernährungsmedizin über 2, 3, 4 Semester. Gleiches gilt auch irgendwie für körperliche Betätigung. Das heißt, der Arzt oder also im Studium lernt man selber die Fähigkeiten, wie man sich selber weiterbilden kann, weil man lernt, wie geht man mit Studien um, was ist eine gute Studie, was ist eine schlechte Studie, wie funktioniert der Körper. Das Wissen kriegt man ja alles, aber man muss selber auch aktiv selber was draus machen. Dementsprechend finde ich, man muss immer sagen, es gibt Ärzte, die sind super hinterher, die sind die Richtigen dafür, und es gibt Ärzte, die sind halt sehr in diesem System drin, das sind vielleicht nicht die Richtigen für Prävention.
Mhm. Und wenn du jetzt zu jemandem gehst, der quasi nicht der Richtige für Prävention ist, aber das ist, was du haben möchtest, dann bist du halt enttäuscht am Ende. Aber die Frage ist das halt dann wirklich der Arzt schuld? Klar, ich finde schon, also wir haben so diese Weißkittel-Gott-Geschichte irgendwie immer noch, dass viele immer noch der Meinung sind, ja, ich muss halt alles erstmal schlecht reden, was ich nicht kenne.
Ja.
So, und das machen ja super viele Ärzte so. Und das kann ich jetzt selber und du fast auch als Arzt einfach sagen. So ist es ja de facto, muss man sagen. Und das ist halt eigentlich traurig, weil wenn ich was nicht weiß, dann sage ich halt einfach, das weiß ich nicht. Aber ich mache es halt nicht direkt schlecht so, ja. Und ich glaube, das ist schon was sich irgendwo verändern darf langfristig. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, und das ist ja, glaube ich, so etwas, wo du dich sehr, sehr, sehr viel mit beschäftigst oder wo du sehr viel drin bist. Also was so deine Mission hat in diesem ganzen Instagram-Ding und versuchen Menschen dieses Selbstwirksamkeits-Ding selber mit an die Hand zu geben, sodass Leute sich selber helfen können?
Das ist eine ganz schöne Frage, weil die habe ich letztens auch gekriegt. Und meine Mission ist tatsächlich so ein bisschen Teil der Präventionswende in Deutschland zu sein. Weil ich finde, Präventionswende ist so ein Wort, das darf man oder das muss man benutzen, weil die muss kommen. Und also man muss ja irgendwo anfangen, und es ist nicht staatlich. Also sie wird nicht kommen, weil das Gesundheitssystem sich verändert, sondern sie wird kommen, weil Leute selber irgendwie versuchen, was anzustoßen. Und im Endeffekt möchte ich, dass Prävention und Blutwert und alles, was dazugehört, für jeden zugänglich ist. Das ist super krass hochgegriffen und auch wahrscheinlich eine Utopie aktuell noch. Aber ich will zumindest, dass die Leute wissen, es gibt was sie tun können. Also ich werde nicht jedem die Möglichkeit bieten können, es zu tun, weil dafür brauchst du ja auch sehr viele Ärzte, sehr viele Labore, sehr viel Netzwerk. Aber zumindest das Wissen weitergeben, ey, ich kann selber was tun, und so, dass jeder selber zumindest die Chance hat, aus diesem Wissen was mitzunehmen und zum Arzt zu gehen und sagen, ich möchte jetzt 100, 150 Euro investieren in meine eigene Gesundheit, um langfristig mit 80 vielleicht noch fit zu sein. So. Gleichzeitig kann diese Person auch sagen, nee, das ist es mir nicht wert, auch vollkommen fein, nur diese Möglichkeit, diese Entscheidung zu treffen, will ich raus in die Welt schreien.
Was würdest du deiner Erfahrung nach jetzt sagen, ist so das Relevanteste, um Menschen dieses Präventionsthema nahezubringen, sodass es eben auch irgendwie sexy ist, wie ich am Anfang mal gesagt habe?
Ja, das ist die Frage, mit der wir uns auch regelmäßig beschäftigen. Das Relevanteste ist, glaube ich, so ein bisschen doch auch aufzuzeigen, dass du selber eine Eigenverantwortung dir gegenüber hast und selber nicht dich nur auf andere verlassen musst, sondern auch was tun kannst. Und das wird mir sehr viel gespiegelt, wenn Leute sich damit beschäftigen, finde ich es plötzlich richtig cool, dass die ihren Körper mehr verstehen. So, und ich glaube, das ist ganz cool. Du hast selber die Chance, dein Leben der Zukunft zu gestalten, obwohl du kein Arzt bist. So, das ist halt so ein bisschen so dieses, ey, man gibt den Leuten die Werkzeuge, damit sie selber lange fit sein können oder selber zumindest entscheiden können. Das sexy machen ist so eine sehr schwierige Sache, weil du hast eine wichtige Sache gesagt. Wenn ich jetzt laut rausschreie ins Internet, ey, das sagt dir kein Arzt oder das bringt dich um, dann ist das sehr reißerisch. Und die Leute, ich kriege die Attention, aber Medizin ist selten reißerisch. Und Wissenschaft ist eigentlich nie reißerisch. Das heißt, ich kann natürlich jetzt sagen, ey, wenn du das nicht machst, stirbst du in 40 Jahren. Aber der Claim ist sehr bold, weil, also wir haben jetzt lustigerweise wirklich ein Video geredet, das kommt heute. Wenn ich 12 Jahre früher sterben wollen würde, würde ich Folgendes machen, also quasi einmal umgedreht. 12 Jahre früher sterben war eine Studie, die statistisch gesagt hat, Menschen mit metabolischem Syndrom leben, also männliche Menschen mit metabolischem Syndrom leben 10 bis 12 Jahre weniger. Und dann haben wir halt die Sachen aufgezählt. Sowas kann man machen, um es ein bisschen sexy zu machen, aber nicht zu viel. Das heißt, also ich finde, man sollte weder mit Angst noch mit Hoffnung arbeiten.
Ist es nicht aber tatsächlich so, dass, also wenn ich mir jetzt verschiedene Presseartikel und ganz viele andere Dinge anschaue, ist es nicht so, dass Angst aber funktioniert?
Hundertprozentig. Also wenn du mich fragen würdest, was ist der Trigger überhaupt, ist es Angst und dann Hoffnung an Platz 2. Aber irgendwie negativ funktioniert bei uns Menschen immer besser als positiv, sei es bei Reactions, sei es egal wobei. man muss halt diesen Sweet Spot finden, weil wenn ich sehr viel auf Angst gehe, macht der Mensch irgendwann zu. Also es ist halt dieses, so diese Blocke, ja, nee, ich ignoriere das jetzt weg. Also es ist so, bei mir ist es ja nicht so. Denn dieses gleiche Ding mit Krebs. So, jeder Zuhörer kennt wahrscheinlich jemanden, der Krebs hat, aber trotzdem dein eigenes Gehirn sagt dir, nee, also bei mir selber wird es nicht passieren. Mhm. Obwohl, wenn du dir die Statistik anguckst, denkst du dir, ja gut, aber woher willst du das wissen? Das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass es bei dir selber passiert. Aber trotzdem denken wir immer, nee, mich trifft das nicht. Und ich glaube, da musst du irgendwie gegenarbeiten und beides bedienen. Nicht nur Angst, nicht nur Hoffnung, aber anderes Beispiel, ich stelle mich auch nicht mit einem Schild auf die FIBO und sage, ey, kennst du deinen Wert, LP klein a, wenn ich da nicht voll hinterstehen würde und das Gefühl habe, dass man irgendwie, das ist ja weder Angst noch Hoffnung, das ist einfach nur Aufmerksamkeit mit einem Schild, aber ich glaube, sowas brauchst du auch. Also du brauchst halt Angst, Hoffnung und irgendwie was, was vorher keiner gemacht hat.
Ja, ich glaube, dieses, was vorher keiner gemacht hat, das ist tatsächlich irgendwie so, habe ich ja mit diesem Instagram-Thema auch angefangen, über Medizin zu reden und ich habe die ersten, ich schicke dir mal nachher mal ein Video von meinen ersten Videos bei Instagram, das ist sehr, wir haben das mal für Teilnehmer bei uns in der Akademie rausgesucht, das ist sehr amüsant.
Wann war das?
Boah, also die ersten Videos, was haben wir jetzt, 2025, war bestimmt irgendwie so 2013 oder so.
Da bist du ja ein richtiger OG in dem Game.
Ja, safe. Ich habe so angefangen, dass, also mich haben immer alle ausgelacht im Studium und auch während ich im Krankenhaus gearbeitet habe, dass der Instagram macht. So, dass ich saß immer alleine am Tisch und so, weil
das ist unangenehm.
Das ist so, ja genau, es war so, das geht gar nicht und so. Und ich habe immer montags Motivation Monday gemacht. Ich habe mir so ein Thema rausgesucht und habe dann einfach ungefähr 20 Stories über Schulterschmerzen geredet. Und weil ich habe halt da aus diesem Personal Training, Trainingssektor komme ich ja unter anderem und habe halt super viel dann darüber geredet, dann aber natürlich auch immer mehr das ganze Medizinthema. Und irgendwann ist es mehr geworden und mehr geworden und mehr geworden. Und ich glaube schon, dass wir Dinge machen müssen, weil die Gesellschaft entwickelt sich in der Richtung weiter. Die Medizin braucht aber einfach viel zu lange, um sich weiterzuentwickeln.
Ja, die ist langsam.
Und dieses irgendetwas, was es noch nicht gab oder was wir jetzt anders machen müssen, das brauchen wir, glaube ich.
Ja.
Weil, ich meine, wir reden jetzt gerade über Prävention und wenn man so einen Schritt weiter geht, es ist ja, wenn wir jetzt über Impfung reden und so, aber es ist ja gar nicht so, als würde es nicht spezifische Präventionsmaßnahmen schon geben. So, das heißt, wenn wir uns zum Beispiel hinsetzen und wir schauen uns jetzt so das Gesundheitssystem mit spezifischen Maßnahmen in Deutschland an, was die Kasse auch übernimmt oder was eben auch nicht, dann ist es so, und ich glaube so, das ist das, wo die meisten Menschen sich jetzt angesprochen fühlen, ist, wenn man so diesen Check-up 35 nimmt. So ab 35 zum Beispiel. Ich weiß nicht, weißt du, welche Blutwerte da alle drin sind? Ich habe es tatsächlich nämlich auch vorher nochmal nachgeguckt, um hundertprozentig sicher zu sein.
Also ich selber würde immer behaupten, aber da habe ich auch verschiedene Sachen gehört von Ärzten. Glucose ist dabei, eine nüchtern Glucose und ein Gesamtcholesterin ist dabei. So, und dann gibt es noch andere Ärzte, die sagen, ja, HDL, LDL ist auch noch dabei. Aber bei anderen wieder sagen mir andere Kassen, nee, es ist nur Gesamtcholesterin und Glucose, die als Blutwerte dabei sind. Ich glaube, ein kleines Blutbild ist gar nicht dabei, aber das weiß ich gar nicht automatisch. Auf jeden Fall regt mich das halt so primär auf, weil es sind zwei Werte oder meinetwegen vier, wenn ich HDL, LDL noch mit habe. Es ist fein, ich verstehe, warum die da drin sind. Also nüchterne Glucose ist auch absolut okay. Aber wir sind mittlerweile in dem Wissensstand so viel weiter, dass wenn ich das anbiete, dann ja, warum denn nicht mit den relevanteren Werten? Also ne, Beispiel, wenn es auch nur die Gesamtcholesterin ist, ist es für mich einer der Werte, die ich am ehesten vernachlässigen würde. Und das klingt halt so hart. Also den Wert würde ich, wenn du mir sagst, ich kann drei Werte bestimmen, wäre Gesamtcholesterin nicht dabei.
Welche wären das denn?
Drei Werte. Ich würde ein ApoB von mir wissen wollen. Mhm. Ich würde ein HbA1c wissen wollen. Statt der nüchternen Glucose, da habe ich mich auch schon sehr viel drüber gestritten mit Leuten, weil ganz viele Ärzte sagen, nee, die Glucose reicht.
Aber es geht ja auch nicht um reicht. Es geht ja um genau, Gesundheit.
Das ist halt der Hauptstreitpunkt, den ich, also kurz um das rund zu machen. Und ich würde das LDL trotzdem wissen wollen. Es wird LDL, ApoB und HbA1c wissen wollen. Also quasi drei Stoffwechselwerte. Weil erfahrungsgemäß so ein bisschen so Stoffwechselgesundheit, das ist, was uns langfristig krank macht. Ne? Beispiel Diabetes, Stoffwechselkrankheit. Herz-Kreislauf-Erkrankung, auch stoffwechselrelevant, gerade blutfettrelevant irgendwie. Krebs kann auch Stoffwechselfolge sein, gleichzeitig wie neurodegenerative Erkrankung. Das heißt, unsere vier großen tödlichen Sachen haben alle irgendwie mit unserem Stoffwechsel zu tun. So, und deswegen hast du einen wichtigen Punkt gesagt, ich will nicht, dass es reicht, sondern ich will jetzt ich bin jetzt 32, wissen, wie sieht meine Stoffwechselgesundheit denn aus? Und zwar komplett und nicht nur irgendwie ganz grob an der Oberfläche, weil dann übersehe ich ja sonst Sachen. Und die Sachen, die ich übersehe, die kommen vielleicht mit 55 und sorgen dafür, dass ich dann doch kranker bin, als ich eigentlich wäre. Deswegen ist dieses reicht halt, glaube ich, das Problem des Systems.
Absolut. Und ich fand das, ich weiß gar nicht mehr wo, aber ich habe mal in einem Podcast mit jemandem darüber geredet. Ich glaube, es war mit Patrick Heitzmann. Mhm. Reicht, das ist halt ausreichend. Ne? Das ist 4. Das ist kurz vor durchgefallen, wenn du es in Schulnoten siehst. Das ist so, ausreichend ist 2-3 Punkte an mangelhaft vorbei. Also an, jetzt reicht halt gerade. Das ist so, aber das, also es soll ja nicht gerade reichen, sondern es soll ja gut sein eigentlich. Ja. Was ja nochmal 2 Schulnoten von ausreichend entfernt ist. So, ja,
sehr gut gibt es ja auch noch.
Ne, und sehr gut, ne? Also klar muss man jetzt nicht immer, also individuell für jeden sehr gut anstreben. Als Population ist das, glaube ich, dann nochmal ein bisschen anders, weil dann Finanzen und Politik und so alles wieder eine Rolle spielen. Ich bin jetzt kein Politiker, auch emotional würde ich das nicht durchstehen. Aber wie du gesagt hast, Gesamtcholesterin ist dabei, nüchtern Blutzucker ist dabei. Und das Spannende ist, du hast dieses HDL-LDL-Dilemma. Und ich habe das, als ich das rausgesucht habe für den Podcast, habe ich gedacht, hä? Weil es ist tatsächlich so, je nach Labor ist mal LDL und HDL dabei und manchmal im Gesundheitscheck nicht, wenn man das nicht separat ankreuzt.
Und das, ja. Das
ist komplett absurd.
Genau diesen Moment hatte ich auch, weil immer, wenn ich drüber reden wollte, haben die einen so und die anderen so gesagt und ich habe eigentlich nicht verstanden, warum. Weil für mich ist ein Checkup 35, der genormt ist, ist ja immer gleich.
Sollte.
Ist es nicht. Und bei dem Fall muss man sagen, trotzdem ist es gut, dass wir das haben. Den darf man ja, ich glaube, bei den meisten Krankheiten kannst du ihn einmal zwischen 18 und 35 machen und dann alle 3 Jahre. So.
Safe.
Und das ist schon mal ein richtiger Schritt, denn so kannst du jeden Patienten oder jeden Menschen, der vielleicht auch gar kein Patient ist, weil er die letzten 10 Jahre nicht beim Arzt war, weil er sich gut fühlt, weil er nichts hat, weil er sportlich ist, trotzdem dazu bringen, Werte zu überprüfen. Und du kannst ja auch was rausfischen. Ne? Du kannst die schlechte nüchterne Glucose rausfischen, die vielleicht nicht bekannt war. Und den Prädiabetes rausfischen, meinetwegen. So. Und du kannst über das Gesamtcholesterin, wenn das dann plötzlich irgendwie bei 287 ist, vielleicht doch mal weitere Diagnostik anleiten. So. Es ist ein erster Schritt. Ich bin immer so ein bisschen so, der Wissensstand, meinte ich ja gerade, unser Wissensstand ist eigentlich weiter. Warum machen wir nicht 3 andere Werte statt denen? So. Weil auch der Kostenpunkt ist, wenn ich sage, also eine Gesamtcholesterin und Glucose sind ja nicht die teuersten Werte, aber auch andere Werte, die relevant sind, jetzt nicht die teuersten Werte. Das heißt, vom Kostenpunkt kommst du vielleicht ähnlich drauf. Und dann kommst du, glaube ich, auch sehr auf den Arzt an, der vor dir sitzt. Also wenn du einen Arzt hast, der auch präventiv so ein bisschen Bock hat, der hinter dem steht, und du erzählst ihm, wie du dich fühlst und du sagst vielleicht, ey, ich bin ein bisschen, weil Anamnese gehört ja auch zum Checker 35, körperliche Untersuchung, ich bin so ein bisschen schlapp in letzter Zeit, und so, dann hast du vielleicht einen Arzt, der auch mal einen Ferritin checkt, als Beispiel. Oder eben nicht. Und da ist es halt so ein bisschen Glückssache, vor wem du landest.
Aber auch da musst du halt oft kämpfen und dir halt überlegen, was sage ich, damit derjenige, weil du hast jetzt auch gerade gesagt, ja, wenn ich vielleicht sage, ich bin so ein bisschen schlapp. Aber wenn du nicht sagst, ich bin ein bisschen schlapp,
dann.
Und dann auch selbst dann ist die Frage, wird dann Ferritin bestimmt oder wird dann vielleicht nur Eisen bestimmt?
Das
oder
ist die interessanteste Frage überhaupt. Eisen ist in so vielen, also der Blutwert Eisen ist in so vielen Routine-Labors mit enthalten. Auch in der Klinik, auch in der Innen, also auch in der inneren Medizin hast du ganz viele Routinelabors, wo ein Eisen automatisch mit abgenommen wird. Und das ist für mich eine der größten Geldverschwendungen, die wir haben, weil dann wird ein Eisen mitgenommen, aber keine Transferinsättigung. Das heißt, der Eisenblutwert ist wirklich nur fürs Eisen da sein. Da. Mhm.
Also, berichtige mich, aber es ergibt ja wirklich de facto, vom Messen her, hast du gerade schon gesagt, keinen Sinn. Aber Eisen ist jetzt wirklich so ein Thema, da reden wir ja über pure Schulmedizin. Also da reden wir jetzt ja nicht über Prävention, nee, funktionell medizinische, moderne Dinge, sondern also das lernst du in klinische Chemie im 2. klinischen Semester, dass wenn du einen Eisenmangel diagnostizieren willst, brauchst du ein Ferritin oder eine Transferinsättigung, aber kein Eisen.
Genau, habe ich auch genauso gelernt in der Uni. Also das wird gelehrt, aber gleichzeitig zahlen die Krankenkassen den Blutwert. Und das ist eins der größten Paradox, ich weiß nicht, was du... Eins der größten
Paradoxen.
Auf jeden Fall ist das.
Paradizes, ich weiß es nicht.
Das ist eine interessante Frage. Auf jeden Fall, dass das Eisen bezahlt
wird. Paradigmen. So,
perfekt.
Ja.
Dass Eisen bezahlt wird und wir aber wissen, dass Eisen sinnlos ist, eine der größten Paradigmen, die es irgendwie gibt in der Medizin, die sich aber auch durchziehen. Also, das ist jetzt ja, es ist Krankheit, wie du gesagt hast, nicht Gesundheit jetzt in dem Fall. Das heißt, es ist auch für Ärzte relevant. Eisenmangel, häufigster Nährstoffmangel in Deutschland. Wir haben viele Patienten damit, die auch schon vielleicht eine richtige Anämie haben und trotzdem wird dieser Wert gemessen. Und das finde ich halt so schade, dass wir da trotz besserem Wissens im System nichts machen.
Also was glaubst du, woran liegt es? Ist das, die Leute haben keinen Bock, also jetzt die Therapeuten, Ich glaube ja immer noch, haben wir im Vorgespräch auch schon gemacht, ich glaube immer noch so ein bisschen an das Gute im Menschen. Und nicht der erste Gedankengang ist so, oh, der will Geld verdienen und nee, der macht so. Nee. Also was ist das? Haben die keinen Bock? Ich denke ja immer noch, das ist so, die wissen es einfach nicht besser am Ende des Tages. Oder ist es so dieses hohe, ich bin Arzt am Ende des Tages, ich habe das mal vor 40 Jahren gelernt und immer wenn ich nur meine Fortbildungspunkte sammeln muss, gehe ich halt irgendwie auf so ein Wochenendseminar und also das ist doch banal über die Dinge, die wir reden. Wir reden jetzt ja nicht über moderne Labordiagnostik, die irgendwie wirklich fancy ist, wo die Werte kaum jemand kennt, sondern wir reden ja über wirkliche Basics und den Mund fusselig teilweise.
Ja, das ist das große Problem und ich denke immer so, die drei Sachen, also ich würde auch nichts Negatives erstmal irgendwelchen Leuten unterstellen wollen, aber sie wissen es nicht besser, darf es nicht sein, weil es wird gelernt. Das ist halt dieser eine Punkt, ich habe es in der Uni gelernt, das hat jeder in der Uni gelernt, wie ein Eisenmangel zu diagnostizieren ist und deswegen sage ich hier, das darf nicht, sie wissen es nicht besser sein, weil ich kann aus eigener Erfahrung sagen, doch, egal wie wenig man mit Prävention zu tun hat, egal wie wenig man selber sich fortbildet, man hat es gelernt. Das heißt, es ist wahrscheinlich ich habe irgendwie das Gefühl, das wird irgendwie so mitgezogen immer. Also das ist so, ne, kennst du so Sachen, die irgendwie immer mitkommen und die da drin hängen und die...
Die man nicht los wird.
Die man nicht los wird, wo es aber irgendwie keine Gegenlobby gibt, die sagt, ja, lass uns den nochmal rausstreichen. Lass uns doch mal.
Ich glaube, wir versuchen das schon, das rauszustreichen die ganze Zeit, so gerade dieses Ferritin- und Eisenthema, weil auch wenn du, es geht zwar jetzt um die Diagnostik, aber cool, dann oft ist es ja auch so, und das habe ich in der Praxis super oft gesehen und ich habe das bei dir auch schon ganz oft in der Story gesehen, so, dann hast du Leute, die haben keine Eisenmangelanämie, also sie sind noch nicht anämisch mit einem HB von irgendwie 10, aber die haben trotzdem einen Ferritin von 11 oder so und da heißt es aber noch, es ist alles in Ordnung. Genau. Und am Ende ist so, das, was dahinter steht, wäre ja eine banale therapeutische, ich weiß nicht mal, ob es therapeutisch wäre, also da jemandem Eisen 30 Milligramm jeden zweiten Tag zu geben oder noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, man macht eine Infusion, aber auch das ist ja so, jeder, und ich höre das jeden Tag, ich war vor 2 Tagen im Eisenbahnbundesamt in Bonn und habe da einen Vortrag gehabt, da kamen danach auch Leute zu mir und meinten so, ja, aber mit dem Eisen und so, das ist ja mega gefährlich. Ich hab, zu mir haben die Apotheken damals gesagt, so, Herr Ostas, wie viel Eisen, wie viel Venofer können Sie denn infundieren den Leuten überhaupt hier? Und das so, ich habe noch nie diese Nebenwirkung eines allergischen Schocks gesehen. Klar muss man aufklären darüber, aber ich kläre halt ja auch nicht, wenn ich in einen BMW-Laden angehe, sage ich ja auch nicht, Sie müssen übrigens sehr vorsichtig sein, wenn Sie das Auto kaufen, weil eventuell könnten Sie gegen einen Baum fahren und dann sterben Sie. Und klar ist das medizinisch nochmal was anderes am Ende, aber es ist trotzdem, ich kenne niemanden, der das gesehen hat, ich kenne niemanden, der jemanden kennt, der das gesehen hat und ich habe es auch selber noch nie gesehen.
Ja, ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe 2 DMs gekriegt von Leuten, die es in der Praxis beschrieben haben, wo die meinten, schon allergische Reaktion.
Aber was für ein Präparat wurde dann gegeben? Ja,
weiß ich nicht mehr genau. Ich kenne die Dosierung nicht, ich habe nur diese schon allergische Reaktion, sodass quasi gegengewirkt werden musste. Mhm. Aber selber, ich kenne niemanden, ich kenne Moritz sehr gut, Moritz Thälmann, der auch gefühlt jeden Tag Eiseninfusionen verabreicht. Der meinte, bei ihm, weiß ich nicht, 800 Patienten, auch niemand.
Ich habe es mit Moritz auch schon zusammen in Kapstadt gemacht. Ja,
Also es ist, und der andere Punkt ist, es ist meiner Meinung nach die effektivste, sinnvollste und beste Variante, gerade wenn du einen sehr niedrigen Wert hast, weil wenn du von einem 11er Ferritin hochkommen willst, ne, auf sagen wir mal, auch da wieder, da ecke ich auch immer oft an, aber das sagst du, glaube ich, auch ähnlich, Ferritin bei einer Frau und über 100, beim Mann vielleicht noch ein bisschen her. Also sollte ein Ferritin über 100, damit du keine Symptome hast. Und es geht ja um Symptome. Also es geht ja gar nicht darum, dass ich einen Eisenmangel, eine Eisenmangelanämie habe, weil das ist ja schon Worst Case. Also wenn mein HB beeinträchtigt wird, dann ist es Worst Case. Dann ist schon der Zug
dann fast abgefahren. Dann ist der Eisenmangel ja schon Ewigkeiten da gewesen.
Genau, ist ewig da gewesen. Und auch da lernen wir aber, Stadium 1, Ferritin niedrig, alles andere normal, aber Symptome. Also Haarausfall, Nägel, weiß nicht, aber du fühlst dich vor allen Dingen wahrscheinlich scheiße. Das ist das Main-Problem. Und wenn die Leute sich besser fühlen durch eine Infusion, ey, dann haben die, das hat so einen riesigen Impact im Leben eines Menschen geschaffen, weil Energielosigkeit ist, glaube ich, ein richtiger Pain. So, also toi, 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 mein Ferritin ist super, aber ich glaube, wenn du es wirklich hast und nicht, weil du faul bist oder weil du irgendwie keinen Bock hast, sondern weil du einfach einen scheiß Eisenspeicher hast, dann fühlst du dich deutlich besser. Wenn du plötzlich mal, also das wurde mir auch von einer Freundin, die hat genau das gleiche, die hatte 13 und dann hatte sie 163 nach Therapie und die meinte, ey, es ist ein ganz anderes Leben. Also wirklich ein ganz anderes Leben. Und mehr haben die nicht gemacht. Die haben nur Eisen aufgefüllt.
Und du glaubst ja auch irgendwann, dass du selber das Problem bist, wenn dir alle dann immer sagen,
genau,
die Werte sind gut. Ja. Und dann kommt da irgendwann so eine F-Diagnose und du denkst dann, jetzt bin ich psychisch eigentlich das Problem hier gerade. Und das ist wirklich, ich habe das schon so oft gesehen, dass Leute mit irgendeiner psychischen Diagnose da sitzen und am Ende einen Ferritinspiegel von 4 oder 5 haben, aber noch keinen mega niedrigen HB.
Vor allen Dingen 4 oder 5 muss man überlegen. Ne? 4 oder 5 ist halt schon echt beschissen.
Ich würde da auch depressiv werden, wenn ich nicht mehr aus dem Bett komme. Muss ich halt realistisch betrachtet sagen. Ne? Und ich glaube, wenn man so ein bisschen von diesem Eisenthema weggeht und bevor jetzt irgendjemand uns dann am Ende wieder zerreißt, ja, du hast gesagt, Anamnese, Beratung, körperliche Untersuchung, tatsächlich ist sogar auch eine Urinuntersuchung dabei. Wollte ich was sagen. Und das ist jetzt so eine, man denkt so, boah, da hat sich was verändert. Es ist theoretisch auch ein einmaliges Screening auf Hepatitis B und C dabei. Manchmal. So, ja. Aber auch das ist so, weiß ich nicht, ob das jetzt wahrscheinlicher ist, anstatt für irgendwie ein Problem mit den Cholesterin zu bekommen und ob es sinnvoller wäre, da vielleicht mal mehr ApoB, LDL zu bestimmen. Bin da komplett bei den 3 Werten, die du hast und manchmal ist sogar tatsächlich auch ein Gamma-GT dabei. Ist auch spannend.
Echt? Gamma-GT ist auch manchmal
dabei? Genau, manchmal, aber ist auch nicht immer. Spannend, ja, ist auch so, wie kann so ein Check-up aber manchmal... Aber Gamma-GT,
muss ich sagen, es wäre jetzt nicht der primäre Wert, den ich haben wollen würde, wenn ich irgendwie sagen würde, ich will irgendwie... Also Gamma-GT
ist
schon sehr
speziell. Ist tatsächlich, ich bin nächste Woche auf einem Longevity-Summit in Berlin und ich habe auch dann, mache einen Vortrag über die 5 relevantesten Biomarker, die keiner für Longevity auf dem Schirm hat. Und Gamma-GT ist tatsächlich einer dabei. Harnsäure ist nicht dabei, ne. Ah. Aber krass ist, man sieht, dass, wenn man sich die Daten anschaut, auch das aber eher wieder Korrelation als Kausalität, sieht man, dass Menschen mit hohen Gamma-GT-Werten früher sterben. Woran das jetzt am Ende des Tages liegt, ist man sich noch nicht im Klaren drüber. Aber es ist trotzdem so, dass wir das sehen. Und Gamma-GT ist, also ich würde das auch nicht in Checkup 35 reinpacken, aber trotzdem ist es so, dass wir das in den Daten sehen, wenn man sich das aus Longevity-Sicht wirklich anschaut. Oh,
interessant. Ich versuche gerade irgendeine Kausalität zu finden, aber ad hoc fällt mir keine ein, außer Alkoholismus, wo die Gamma-GT manchmal halt chronisch erhöht sein kann, wenn du es machst.
Ja.
Aber ich weiß nicht, ob das nicht zu nischig
ist. Ich wollte gerade sagen, das ist schon wahrscheinlich sehr, sehr, sehr spezifisch.
Ja.
Aber also was würdest du jetzt sagen, wenn wir so ein bisschen von diesem Eisenthema weggehen? Nenn mal so ein Parameter aus der Prävention, der diagnostisch genutzt wird, wo das größte Missverständnis herrscht.
Meinst du, wo wir zu wenig von machen, indem wir falsch analysieren?
Nee, wahrscheinlich eher was, wo wir etwas analysieren und wo die Menschen danach da sitzen und denken, ah, mega, das wurde gemacht, ja, dann ist alles gut.
Eisen wäre auf Platz 1 gewesen, muss ich sagen. Wo ich immer noch ein Fan von bin, wo ich auch das gleiche B12 ist, das wäre wahrscheinlich das, was mir, also wenn ich jetzt wirklich bei Blutwerten als Marker bin, ist B12 das zweite, weil gleiches Problem, Energielosigkeit, ne, wenn du jetzt vegan bist, ey, du musst deinen B12-Spiegel kennen, dann kommt da irgendwie raus, du hast ein normal niedriges Level und denkst dir, ey, geil, alles cool, ich muss nie wieder messen und dann ist dein Holotranscobalamin aber jemals, also das aktive B12 jenseits von gut und böse. Auch da ein Missverständnis, auch da die Frage theoretisch. Hier ist es aber, glaube ich, auch ein Preisding, muss man sagen, weil Holo-TC deutlich teurer ist als B12 gesamt. Wenn ich was umstellen könnte, würde ich wahrscheinlich primär so einen Wert messen und B12 in Ausnahmefällen wird aber niemals passieren.
Mhm.
So, das wäre das Zweite. Und, warte, mir fällt mir noch was ein. Ja, das Dritte, was mir einfallen würde, das hat nichts mit Prävention. Ja, so ein bisschen das Dritte, was mir einfällt, ist ein bisschen spezifischer. Das ist, wenn wir uns die Niere angucken, Cystatin C versus Kreatinin, was auch sehr oft falsch verstanden wird, aber eher andersrum. Nicht alles super, sondern, oh mein Gott, ihre Niere ist kaputt, gerade bei jungen, aktiven, sportlichen Menschen, weil das Kreatinin bei 1,3 liegt. Mhm. So. Und das Cystatin C ist dann aber bei 0,6 und absolut unauffällig und die Niere geht es eigentlich super. Aber auch hier wieder so ein bisschen, auch das habe ich tatsächlich gelernt in der Uni ganz kurz in einem Satz. So, dass Cystatin C wahrscheinlich der beste und relevanteste Nierenmarker ist. Im Sonderfall muss man es jetzt bei älteren Menschen bestimmen? Nein, wahrscheinlich nicht. Da reicht mir das Kreatinin. Aber bei jungen, sportlichen Menschen, der vielleicht auch Kreatin supplementiert, was ja wahrscheinlich immer mehr wird, zumindest in meiner Bubble wird es mehr, machen solche Unterscheidungen halt Sinn.
Die Aussagekraft auch bei alten Menschen tatsächlich, was chronische Niereninsuffizienz und Tod angeht, ist die Kombi aus Cystatin und Kreatinin tatsächlich mit der GFR am besten.
Mhm.
Und tatsächlich sogar deutlich überlegen des Kreatinins auch.
Ja.
Ist auch absurd, dass man das weiß aus Daten, haben wir auch in einem Fachbuch und so Ewigkeiten drüber geschrieben. Und das ist trotzdem absurd, dass man das weiß, und dass das trotzdem aber nicht macht. frage mich immer, warum werden dann diese Studien überhaupt gemacht, wenn wir das wissen? Und dann dauert das hier so 140 Jahre, bis das dann irgendwie Einzug findet.
Vor allem, du hast eine wichtige Sache gesagt. Also, wenn wir die Niere beurteilen, dann wollen wir eine GFR beurteilen. Also Kreatinin und Cystatin C sind nice, aber ich will ja am Ende wissen, naja, was wird denn gefiltert wirklich und was nicht. Und wir haben ja die gleichwertige Cystatin-C-abhängige GFR. Also wir haben ja eine GFR, die wirklich von diesem Wert abhängig ist. De facto könnten wir das also immer benutzen. Und ich glaube immer, dass bei diesen Punkten doch der Kostenpunkt der relevante Stopper ist. Denn Cystatin-C ist, ich weiß es gar nicht mehr auswendig, ich meine, das Sechsfache teurer, Fünffache, irgendwie sowas. Auf jeden Fall erheblich teurer. Und wenn ich es gerade bei älteren Menschen, wenn du überlegst, guck mal in der Klinik, wie oft wird ein Kreatinin bestimmt bei Menschen? Da kommt schon ein bisschen was zusammen. Ich glaube, dass hier Preis der Stopper ist.
Wobei ich schon, also ich habe auch in der internistischen Kardiologie länger gearbeitet und frage mich auch, also da werden ja auch echt viele Dinge gemessen, die wahrscheinlich auch einfach, wie du hast Eisen eben zum Beispiel gesagt, also ja. Da wird ja auch viel Geld für Dinge investiert, die einfach sich, man ehrlich ist, wenn man da im Krankenhaus sitzt und arbeitet, die man sich gar nicht wirklich anguckt, die dann aber trotzdem auf dem Laborzettel draufstehen.
Ja,
und du überfliegst das dann einfach, wenn man denkt, so, oh nee, ich gucke einfach nur danach.
25 Werte und du willst zwei Sachen wissen, die brauchst du für deine Diagnose und dann screenst du vielleicht noch, ob irgendwo ein Plus steht, also ob irgendwas erhöht ist. So. Und das ist ja auch dieser andere Punkt, der dieses Labore gar nicht richtig analysieren können mehr heutzutage oder wollen, Zeit, warum auch immer. Ich glaube, das ist auch ein Problem.
Wie stehst du zu diesem Thema? Du hast es gerade schon gesagt, man screent so nach so einem Plus oder nach einem Minus. Wie stehst du generell so zu diesem Thema Referenzwerte, die wir ja haben?
Ja, das ist natürlich das Nächste, wo man auch gerne mal mit aneckt, weil du wahrscheinlich genauso wie ich. Wenn man sagt, ja, Referenzwerte sind nice to have und bei manchen Sachen auch super relevant, aber halt bei vielen Markern, die gerade für Prävention wichtig sind oder für Longevity wichtig sind oder wie man es immer möchte, nicht das Maß aller Dinge, denn Referenzwerte sind gesellschaftliche Statistikwerte irgendwie, wenn sie, da muss man ja verstehen, wie so ein Referenzwert entsteht, aber dieses Optimalwert-Ding, da musst du halt sehr tief, du musst dir selber Studien angucken, du musst gucken, naja, was sagt denn A und B, wo ist denn vielleicht die Gesundheit am besten mit abgebildet? Und es ist nicht immer im Referenzintervall. Ne? Beispiel Ferritin, je nach Labor hast du auch ein sehr niedriges Referenz. Das heißt, da kannst du mit 25, ja, mit 25er Ferritin kannst du schon top, also kannst du im grünen Bereich sein. So. Und dir geht es wahrscheinlich trotzdem scheiße.
Ja, das eher dieses Referenzthema, das also von Labor zu Labor unterschiedliche Referenzbereiche zu haben, dann ein bisschen im einen Bundesland, dann in einem anderen. Da fragst du dich, das sind ja auch Menschen da in Bayern. Also warum ist da jetzt ein anderer Referenzbereich als hier? Ja, die Luft, genau. Die Luft. Also ich finde dieses Referenzthema ist echt ein, ich glaube, das ist so mit eines der führenden Probleme in der Medizin, weil man halt dann auch nicht nach links und rechts guckt, man ruht sich darauf aus. Und was ja die meisten Leute auch nicht verstehen, ist, dass sich so ein Referenzbereich ja auch entwickelt.
Klar.
Weil wenn die Leute provokativ entweder immer gesünder oder immer kränker werden, dann bildet der Referenzbereich ja auch nur das ab am Ende, sagt aber ja nicht, ob das jetzt gut oder ob das jetzt schlecht ist.
Nee.
Ist ja wahrscheinlich einer der Gründe, warum der Ferritin-Referenzbereich so riesengroß ist, weil ganz viele Frauen unter 50 einen Eisenmangel mit einem niedrigen Ferritin haben. Und das am Ende zeigt die Referenz. 95% fallen da rein.
Ja.
So.
Das ist halt so schön, also wirklich dieses 95% der Menschen bilden ein Referenzintervall irgendwie ab und das ist bei vielen Pathologen, also wir haben ja nicht nur Gesundheitswerte, ne? Wenn ich jetzt ein Troponin habe, als Beispiel als Herzinfarktmarker, ja, da ist schon scheiße, wenn du außerhalb des Referenzbereichs bist, müssen wir nicht drüber reden, aber das ist halt so diese individuelle Bewertung, du musst Werte doch, du kannst nicht irgendwie sagen, ich kann Blutwerte, wenn ich weiß, also wenn es draußen ist, ist es schlecht, wenn es drin ist, ist es gut. Das musst du halt bei jedem Wert eigentlich individuell machen, das ist aber echt viel Arbeit und in so einem klinischen Alltag nicht immer möglich und auch gar nicht das Ziel, weil da geht es dann darum, ey, Troponin ist raus, BNP ist vielleicht auch scheiße, naja, ich behandle jetzt meinen Herzinfarkt und da ist mir egal, ob der jetzt einen Vitaminmangel hat oder ob der einen Ferritinmangel hat, das ist Hauptsache, dieser Mensch lebt.
Genau, für das Momentum, ne? Genau. Also weil da ist die Prioritätenverteilung halt anders verteilt, da geht es mir nicht um Energiemangel, nee, sondern halt um Leben und Tod.
Zu Recht, weil... Ne?
Absolut,
safe. Den Ferritinmangel, der ist egal, wenn der Mensch tot ist, kann ich danach eh nicht
absolut
mehr infundieren. Ne?
Nur ich glaube, dass viele das dann verwechseln, weil am Ende bedeutet das nicht, Ferritin ist dann unwichtig, weil wenn der Mensch dann überlebt, dann wäre es halt auch nicht schlecht, dass die Lebensqualität dann irgendwie für die nächsten 40 Jahre halt noch gut ist irgendwie. Ne?
Ja, ich glaube, das ist das Wichtige, also Lebensqualität langfristig hochhalten, das musst du halt selber wollen 2025. Das muss dein eigenes Ziel sein, weil es gibt niemanden, es gibt auch keine Anlaufstelle. Ne? Das haben wir auch gesagt. Wo willst du hingehen? Also klar, du kannst Glück haben, eine Privatpraxis ist bei dir, aber wenn du auf dem Land irgendwo mitten in Deutschland lebst, ja, was dann? Die Leute schreiben immer, ja, ich habe gar kein Labor in meiner Umgebung. Ich kann meine, also ich gebe freies Labor ein Und ich habe hier eine Stunde entfernt. Es gibt einfach keins. Das heißt, wo gehe ich dann hin und lass meine Werte bestimmen als Beispiel. Und dann ist entweder ist es dir so wichtig, dass du 2 Stunden dafür fährst, oder es wird halt niemals gemacht.
Ja, ich glaube, wir müssen irgendwie an diesem Laborthema irgendwie arbeiten. Das ist, glaube ich, also ich glaube, wenn man dieses Problem lösen würde, dann hätte man wahrscheinlich schon, ich glaube schon, dass es ganz viele Menschen gibt, die das angehen wollen.
Ja, das wird mir so auch super gespiegelt. Also ich kriege diese ganzen Nachrichten, du ja wahrscheinlich genauso. Ey, ich will meine Werte bestimmen, wo kann ich es machen? Und wenn die es gemacht haben, der zweite Punkt, es gibt ja noch ein Problem. Ich habe meine Werte jetzt im freien Labor gemacht. Wer wertet es aus? Weil es gibt, ich weiß, es gibt Labore, die bieten Sprechstunden an und es gibt welche, die bieten keine an. So.
Aber das ist zum Beispiel der Grund, oder an dem Punkt stand ich vor 6 Jahren und deswegen habe ich Medletics dann gegründet, um zu sagen so, hey, viele Ärzte wollen das am Ende gar nicht, viele Ärzte wollen diesen Weg weiter auch gar nicht gehen. Und ich bin zum Beispiel der ganz klaren Überzeugung, viele sehen das anders, deswegen kriege ich auch viel Gegenwind, aber ich bin der Meinung, dass vernünftig ausgebildete Coaches, Trainer und so, es geht ja nicht darum, denen beizubringen, wie die Krebs behandeln oder eine offene Herz-OP machen, sondern es geht ja nur darum, denen zu sagen oder die dafür zu sensibilisieren und denen sinnvoll beizubringen, hey, wie geht man denn mit einem Eisenmangel um, wie gehe ich denn mit einem B12-Mangel um, wie kann ich Lifestyle-Interventionen machen, wie kann ich Blutwerte basic-mäßig auswerten, wie kann ich damit arbeiten, weil am Ende des Tages, und das ist ja das, was dann immer von Ärzten gesagt wird, so, ja, aber das kannst du den Leuten noch nicht beibringen. Ja, was macht doch sonst keiner? Und am Ende wird den Leuten ja nicht geholfen. So, und das ist das größte Problem, finde ich, am Ende.
Ja, du hast eine wichtige Sache gesagt, also bei den Therapeuten, ich bin so, was Lifestyle-Sachen angeht, bei dir. Aber ich glaube, das hat halt ein Limit. Das Limit ist dann, und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich selber kein Blutwerte-Coaching anbiete, weil das Limit ist der, wo ein Patient zu dir kommt und der hat aber neben schlechten Blutwerten noch ein anderes Problem, das du aber nicht in den Blutwerten siehst. Das heißt, es darf nicht passieren, dass dieser Mensch nach Hause geschickt wird und denkt, boah, ja, Eisenmangel, dann geht's mir gut, aber gleichzeitig hat er einen Pankreas her. Weißt du, das ist das eine, wo ich mir selber schwer tue, weil der gesamtheitliche Blick des Patienten, auch aus sonografischer Sicht, aus ärztlicher Sicht, der ist halt immer noch am Ende das, egal wie geil wir alle Blutwerte finden, der Mensch ist halt immer noch mehr als nur Blut.
Safe.
Und das ist immer so mein Struggle. Ich würde super gerne mit Leuten Blutwerte-Coachings machen, aber es ist halt immer nur ein Teil des Ganzen.
Blutwerte-Coaching gibt halt auch gar keinen Sinn. Also, ne, genau. Dann habe ich das vielleicht auch gerade ein bisschen falsch rübergebracht, aber das ergibt gar keinen Sinn, weil wir wollen ja auch keine Laborkosmetik machen. Wir wollen ja immer einen ganzheitlichen Blick haben und deswegen, dass nur ein Coach mit dem arbeitet, das ergibt auch keinen Sinn. Also du brauchst immer ein ganzheitliches Team.
Richtig. Ja, ich meinte auch gar nicht, das macht ihr auch gar nicht, aber das sehe ich.
Also
ich
sehe ja Blutwerte coachen. Viel mehr als alles andere wahrscheinlich.
Das wird mir auch oft geschrieben und ich will jetzt gar nicht meine eigene Community bashen, weil ich habe auch Leute, die bieten Blutwerte-Coaching an, die folgen mir und die sagen, ey, voll cool, wenn du einen Kurs machst. So. Aber es ist halt, der Mensch ist halt mehr als Blutwerte. Du kannst super viel rausziehen und ich bin der Meinung, zeig mir dein Blut und ich sage dir, wer du bist, funktioniert zu einem gewissen Teil, aber zu einem gewissen halt auch wieder nicht. Und das andere Problem ist aber, was du gesagt hast, und das finde ich super wichtig, es gibt eine große Leere, was Prävention angeht, die gefüllt werden möchte. Weil der Need kommt mehr und mehr. Oder was Gesundheit, die gefüllt werden möchte. Und das ist auch der Grund, warum solche Pseudo-Gesundheits-Accounts aus verschiedenen Bubblen, ne, die jetzt sehr laut sind und sehr groß werden mittlerweile mit Pseudo-Wissenschaft oder mit einfach gar keiner Wissenschaft, weil ich will es nicht...
Die benutzen das Wort.
Ja.
Das ist aber alles.
Ja. Also, so relevant sind, weil dieser Need die Leute möchten, dass ihnen jemand sagt, wie sie gesund werden, wie sie fit bleiben können. Und die Ärzte machen es einfach nicht. So,
ne? Aber glaubst du, also ja, hundertprozentig, stimme ich komplett zu, aber glaubst du, und das jetzt ganz hart formuliert, wirklich bewusst, glaubst du, die Leute wollen gesund bleiben oder glaubst du, die Leute wollen nicht krank werden?
Ich glaube, die Leute wollen nicht krank werden. Ich glaube, da ist es wieder nicht, weil gesund bleiben ist langweiliger. Krank werden, das ist wieder diese Angst, die mitschwingt. Ich glaube, es kommt immer noch an, wen du, also für die Allgemeinheit, ja, wenn du gerade so Leute, die auf Performance aus sind, die wollen gesund bleiben. Ne? Weil so Sportler und Co., da geht es ja nicht darum, ich will jetzt nicht irgendwie nicht krank werden und mich nicht verletzen, sondern ich will halt so fit wie möglich sein. Das ist dieses Biohacking-Ding. So, wie kann ich so gut und so fit wie möglich sein? Das ist aber nur eine kleine Spitze. So, ich glaube, der Großteil will nicht krank werden und sucht sich dann irgendwie so, fühlt sich in der Gesamtmedizin nicht verstanden und sucht sich dann andere Wege und fängt dann an, sich Steine auf den Kopf zu legen.
Was würdest du jetzt sagen, wenn wir diesen Schritt weitergehen und sagen, wir versuchen quasi eine Liste zu erstellen mit den relevantesten Dingen, die im System fehlen für Menschen, die nicht krank werden wollen? Was müsste da drauf sein?
Boah, ich würde, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Herkunft oder das, wo, also ich habe meine medizinische Ausbildung im Labor gestartet, ich will Blutwerte auf die 1 setzen. Ich
okay, also wenn du 10 Werte hättest, welche 10 Werte dürfen da drauf? 3 haben wir eben schon gehört, HbA1c, ApoB, LDL.
Ich würde wahrscheinlich bei Fettwerten das Triglyceride auch nochmal mitnehmen als Wert, dann haben wir 4. Mhm. Ich würde immer ein kleines Blutbild haben wollen, das ist eine kleine, große Blutbilddiskussion, wahrscheinlich reicht erstmal ein kleines Blutbild.
Genau.
Dann würde ich ein Ferritin wissen wollen.
Mhm.
Ich würde trotzdem zwischen Mann und Frau unterscheiden. Ich würde ein freies Testosteron bei Mann haben wollen.
Mhm.
Bei einer Frau weiß ich nicht. Boah, bei einer Frau ist es schwieriger. Sagen wir mal, machen wir erstmal weiter. Ich würde Vitamin D wissen wollen. Mhm. Auch da eckt man auf jeden Fall an mit diesem Wert. 8, ich würde jetzt kommt interessant, ich würde mein TSH wissen wollen. Wenn du mir eine 10 gibst, kann ich nur TSH nehmen, kann ich keine FT3
FT4. Für mich sind TSH, FT3 und FT4 also ein Wert.
Schilddrüsendiagnose.
Ja. Weil es ergibt keinen Sinn, nur den TSH zu bestimmen.
Ich würde meine Schilddrüse mit abgebildet haben wollen. Mhm. Und jetzt wird es interessant, ich überlege, ob ich jetzt irgendeinen Exoten noch mitnehme oder was klassisch wird. Ja, jetzt muss ich mich unterscheiden zwischen Leber, ob ich vielleicht noch einen Leberanzeigenden Wert will oder einen Omega-3-Index. Ich nehme den Omega-3-Index.
Okay. Ja, also sehr ähnlich. Ich glaube, ich würde ein, zwei Kleinigkeiten anders machen.
Was würdest du switchen?
Also ich würde freies Testo würde ich nicht messen, aber nicht, weil ich Testosteron für nicht sinnvoll achte, sondern weil ich das freie für sehr unsinnig halte.
Okay, dann Testosterondiagnostik, sagen wir.
Genau, sagen wir Testosterondiagnostik, also SHBG und Gesamttesto, das würde ich wahrscheinlich machen. Und vielleicht Albumin oder theoretisch ist das eigentlich fast immer gleich bei 43. Ja. Da kann man auch standardisiert mit rechnen, das macht nicht sonderlich viel aus in der Rechnung. Das würde ich, glaube ich, machen. Und wo ich mir so ein bisschen schwer mit tun würde, ist das B12 oder das Holotranscobalamin rauszulassen. Aber am Ende des Tages haben wir halt gesagt, 10 Werte.
Ja.
Deswegen hat man nicht viel mehr. Und was ich auch schwierig finde, wir haben Ferritin gesagt, Ferritin CRP. Ohne CRP.
Genau.
Wobei, auch das sehe ich auch, finde ich, praktikabel. Weil am Ende, spielen wir es durch. Also ich messe Ferritin. Ferritin ist niedrig, dann brauche ich kein CRP.
Genau.
Wenn der Ferritin niedrig ist, und das ist ja in den meisten Fällen, gerade wenn wir uns das statistisch bei Frauen angucken, dann brauche ich kein CRP.
Dann ist er vielleicht noch beschissener. Also dann ist er nicht 12,
genau,
sondern 3.
Dann ist er vielleicht sogar noch niedriger.
Also dann
ist
die Konsequenz die gleiche.
Also ich brauche das CRP nur, und das könnte man theoretisch auch im Labor nachbestimmen lassen, wenn der Ferritinwert bei 100 ist.
Und ich finde, das wäre auch so, es gibt ja ganz viele Labor, ne, also als jemand, der selber da rauskommt, weiß ich ja, wie es funktioniert. Es gibt ja ganz viele Standardisierungen, die einfach, wenn Wert A so ist, wird automatisch B nachgemeldet und mitgemessen. Bei Ferritin wäre CRP super sinnvoll, wenn das so gemacht werden wird. Hundertprozentig wird es aber nicht so gemacht, safe weil das, also, das habe ich noch nie gesehen.
Auch wenn es dasselbe Röhrchen ist, für beides Serum,
ja,
aber trotzdem.
Das könnte man auch alles, und das Schöne ist ja, du lässt es durchjagen, die Werte kommen und der kann noch, bevor das Röhrchen raus ist, kann er es noch nachbestimmen bei manchen Geräten oder du stellst es halt nochmal rein. Ja, das ist dann so, das heißt, der Arbeitsaufwand mehr wäre gar nicht.
Man sieht das ja auch manchmal, dass je nachdem, ne, wenn man so sich bei Sportlern sehr häufig CKMB zum Beispiel erhöht bei 50 und das dann aber nur durch extremes Training oder so gewesen und dann steht dann drunter, Wert wurde 3-mal nachkontrolliert, weil die dann halt immer wieder den Fehler im Labor
kann
ausschließen wollen, weil
so
hat er vielleicht doch einen Herzinfarkt?
Ja.
So. Und das ist Blut. Was haben wir da noch, wenn wir die Checkliste weitergehen würden? Was würde da noch draufkommen? Also Blutwerte, die 10, super.
Blutwerte auf 1, dann, also wenn wir generell sagen, was ich würde auch gerne, und das wird auch zu selten gemacht, wenn man sich nicht selber drum kümmert, ich will regelmäßige Blutdruckmessungen haben.
Mhm.
Das ist das, also das ist auch was du zu Hause machen musst,
selber,
und das ist auch Diagnostik. Und du musst aber auch so ein bisschen die Skills hier wieder haben, denn Blutdruckmessung ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Ne? Dieses also allein dieses, ich musste so ein bisschen grinsen, weil ich meinen Whoop gestern ausgepackt habe. Du hast das ja schon ein bisschen länger. Und dann bei der Blutdruckmessungskalibrierung stehen ja schon die sinnvollen Sachen da. Ne? Setz dich.
Hat mich aber sehr gewundert, dass das alles steht.
Aber ich war richtig begeistert, dass ein Punkt draufsteht, keine volle Blase haben, wenn dein Blutdruck misst. Was ja eigentlich so, ich weiß, wir haben da mal ein Video zu gemacht, aber das ist eigentlich das, was bei niemandem gecheckt wird. Weil, also hat dir beim Arzt schon mal jemand gesagt, und? Haben Sie eine volle Blase, ja oder nein?
Naja, beim Arzt, also meistens legst du dich sogar hin zur Messung oder da wird auch keine 5, 6, 7 Minuten Pause gemacht vorher.
Da wird gar nichts, also das
einfach, ja, komm, wir messen Blutdruck.
Tschack, diese Messung ist halt eigentlich, nach dem, was wir wissen, wie gut gemessen wird, immer so ein bisschen komisch, ne? Weil auch, also liegen, du redest währenddessen auch noch mit der MFA, was ja auch schon wieder irgendwie scheiße für deinen Blutdruck ist. Du hast wahrscheinlich vielleicht eine volle Blase, morgens hast du noch einen Kaffee getrunken vorher vielleicht, also dementsprechend. Blutdruck messen ja, aber mit den richtigen, also schon versuchen, das Standard zu standardisieren, weil da, wenn man den nicht standardisiert, die Messung, kann es schon viele Abweichungen geben und das dann muss man nicht jeden Tag messen. Also ich bin jetzt niemand, der sagt, misst jeden Tag den Blutdruck, aber schon regelmäßig dann vielleicht mal für so ein 14-Tage-Intervall gucken, naja, wie verhält er sich denn? Dann kann ich es erstmal wieder sein lassen, dann mache ich nächstes Jahr wieder. So, um dieses Versteckte mein Blutdruck steigt ganz langsam mit meinem Alter an, abzufangen, bevor er dann halt 140 zu 90 ist und ich de facto vielleicht erstmal eine Tablette kriege dagegen. Das wäre das Zweite. Und das Dritte, Punkt 3, würde ich wahrscheinlich die Fitnessstudienmitgliedschaft setzen tatsächlich oder die, also entweder Aerober-Kapazität steigern oder Fitnessstudienmitgliedschaft. Wenn ich beides in einem nehmen darf, würde ich den Teil groß nehmen.
Was würdest du da messen? Also wenn es so um diesen Punkt gehen würde?
Ja, wenn wir ganz klassisch bei Präventionswerten, die wir nehmen können, sind, will ich auf jeden Fall die VO2 Max wissen, weil da haben wir ja wirklich gute Studien, die zeigen, dass VO2 Max wahrscheinlich der wichtigste Indikator ist, der zeigt, wie lange du leben kannst, egal was die Todesursache ist. Also ich weiß, es gibt eine Studie, die irgendwie zeigt, dass du Menschen mit einer hohen VO2 Max statistisch länger leben als Menschen mit einer niedrigen, unabhängig von Krebs, Herzkreislauf und anderen Todesursachen. Den würde ich haben wollen und ich würde Handkraft, also Kraft muss man ja auch quantifizieren. Ja, ist jetzt Bankdrück-Raps ist ja wahrscheinlich nicht so einfach für die Gesamtbevölkerung. So, wenn du unter 100 Kilo drückst, dann wirst du wahrscheinlich keine 80, ist jetzt nicht relevant, sondern habe ich letzte Woche auch das erste Mal gemacht. Meine Handkraft habe ich letzte Woche das erste Mal gemacht und war überrascht, wie schwierig das ist. Mhm.
So. Vor allem, dass man nicht einen Krampf kriegt irgendwo in der Schulter oder
irgendwas. Also ich hab das gemessen an dem Gerät und ich dachte, das bewegt sich. Aber es bewegt sich halt gar nicht. So, und ich dachte mir so, ich kann das jetzt eindrücken. Und es hat sich einfach null bewegt. Und da war ich erstmal kurzzeitig, oh Gott. Das war dann trotzdem voll und okay. Aber auch da würde ich versuchen zu quantifizieren. Und der wichtigste Punkt, glaube ich, bei diesen Sachen ist insgesamt nicht nur eine Einmalmessung zu machen, sondern einen Verlauf zu haben. Also ich messe was und gucke dann, wie sieht es denn im nächsten Jahr wieder aus. Und dann im nächsten Jahr. Und wird es schlechter, wird es besser? Und muss ich was tun oder hilft das, was ich tue?
Wenn wir das jetzt so als Box sehen würden, Blutwerte, Blutdruck, dann haben wir gesagt VO2 Max.
Handkraft.
Haben wir noch was? Was unbedingt dazugehören sollte oder was man unbedingt noch mit dazu nehmen würde?
Lass mich überlegen. Ja, es hat so die Frage, was machen wir denn mit unserem, was machen wir mit Schlaf und Ernährung? Weil da ist es halt nicht ganz so einfach, Werte zu tracken. Denn Schlaftracker ist nice, zu sagen, ne, schlaf genug, aber auch da wissen wir, naja, welchen Tracker nimmst du, wie genau ist der in Wirklichkeit. Aber wahrscheinlich würde ich Schlaftracking mit reinnehmen, wenn ich einen Wert haben muss, also wenn ich einen brauche, würde ich gucken, dass ich zumindest eine konstante Schlafdauer habe, so und nicht irgendwie dieses, ich schlafe im Durchschnitt am Ende nur 5 Stunden und ich merke es aber nicht. So, das ist so dieses.
Also einfach die Zeit, wo du schläfst quasi. Also die.
Ja, man kann ja, also ich finde das Wichtigste ist, Kontinuität da drin zu haben. Und zu haben, ich schlafe meine irgendwie über 7 Stunden und ich habe keine Einschlafprobleme, ich habe keine Durchschlafprobleme und ich fühle mich fit, wenn ich morgens aus dem Bett komme. Das würde ich schon irgendwie gucken, dass ich tracke. Natürlich kannst du es weitergehen, kannst gucken, naja, was sind meine Tiefschlafphasen, was sind meine REM-Phasen und so. Aber ich würde auf jeden Fall die Kontinuität haben wollen. Und bei Ernährung fällt mir gerade nicht direkt ein Wert ein, der so reinfallen würde. Ernährung kannst du halt so ein bisschen.
Könnte da so ein bisschen der HbA1c vielleicht
auch schaffen. Aber ist ja wieder,
Blutwert, ja. Also Ernährung zu tracken ist halt schwierig. Also oder man trackt es halt wirklich mit MyFitnessPal oder mit irgendeiner App, aber auch das ist am Ende halt nur
if it fits your macros. Genau, welchen Wert nimmst du dann? Achtest du dann auf, wie viel Protein du kriegst? Achtest du auf, wie viel Ballaststoffe du kriegst? Weil das sind ja wieder verschiedene Sachen. Ne? Protein ist dann eher für Kraft im Alter, Ballaststoffe ist aber für Darmgesundheit wieder wichtig. Mhm. Weil da, also ich glaube, Ernährung, da wirst du wieder, wenn wir sagen, Ernährung ist eine Box, dann wirst du wahrscheinlich 10 ist jetzt übertrieben, aber 5 verschiedene Boxen wieder in dieser einen Box checken müssen.
Könnte vielleicht, wenn man sich hinsetzen würde und wir versuchen, diese Box darzustellen, könnte vielleicht so Körperzusammensetzungsanalyse ein Punkt sein. Also entweder über DEXA ist jetzt sehr weit gegriffen wieder, aber könnte ja auch eine banale Biermessung sein auf einer Waage.
Ja,
oder Körpergewicht.
Körpergewicht würde ich in Kombi mit Taillenumfang eigentlich ganz sinnvoll finden, weil Taillenumfang ja auch, ne, underrated, klar. Ist auch nicht, sagt ja auch nicht direkt, wie ist denn dein viszerales Fett und so, aber es ist schon statistisch, geht es in die richtige Richtung. Und auch da musste ich grinsen, das habe ich auch letztens gesehen, die Studie, die Professor Schmollig gepostet hat dazu. Auch der BMI gar nicht so unwichtig, wie alle den immer machen wollen, ne, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir da auch wieder weit übers Ziel hinausgeschossen sind, bei dem aus zwei.
Beim Schlechtmachen
von BMI. Beim Schlechtmachen aus zwei Richtungen. Einmal die Fitnessrichtung, die gesagt hat, ja, ich habe Muskeln, also ist mein BMI vollkommen okay. Und die andere Richtung, diese Body Positivity Richtung. Und ich weiß, dass ich mir damit keine Freunde mache. Aber auch wenn du jetzt kein Profi-Bodybuilder bist, dann wirst du garantiert kein BMI von 35 erreichen. Es sei denn, du bist halt richtig. Also,
Und ich glaube, auch da muss man, ich bin da komplett bei dir, und ich habe auch schon ganz auch gesagt, der BMI ist ein total beschissener Wert, aber grundsätzlich ist es maximal kontextabhängig, weil für wie viel Prozent der Menschen ist der BMI ein Problem? Das ist primär diese Fitnessbubble. Und wir haben aber eher das Problem, dass die meisten Leute zu wenig Sport machen.
Genau.
Nicht zu viel. Ja. Und deswegen ist der BMI nicht aussagekräftig. Nee, der BMI ist an und für sich sehr aussagekräftig. Und ja, ich begebe mich kurz für 3 Sekunden in dieses Body-Positivity-Thema rein. ich habe das auch schon mal richtig abbekommen, obwohl ich das auch gar nicht böse gemeint habe und mir sämtliche Wörter in meinem Mund rumgedreht werden.
Aber das wird direkt gemacht.
Das wird direkt gemacht, aber am Ende geht es auch gar nicht darum, da positiv oder negativ drüber zu reden, sondern es geht einfach nur darum, die Datenlage wiederzugeben, und die zeigt uns medizinisch gesehen einfach, dass es ein Thema ist.
Ja.
So, Punkt. Also das braucht man gar nicht emotionalisieren oder irgendwas, sondern wir sehen einfach nur, dass es ein Thema ist.
Das finde ich richtig wichtig. Ich finde, was du gesagt hast, nicht positiv oder negativ, nee. Medizinisch ist die Verantwortung, objektiv darüber zu reden, weil Medizin ist eine Wissenschaft, und irgendwie, es gibt ja Objektivierungsmöglichkeiten, und die kann man da auch machen. Und haben wir letztens auch ein Video zu gemacht, deswegen hatte ich das im Kopf. Es gibt 2021, gab es so eine riesen US-Datensammlung, BMI über 30. Hatten 6, also von Menschen mit BMI über 30 waren 108 Millionen und unter 30 die 100 Millionen oder andersrum. Auf jeden Fall von den Menschen über 30 BMI hatten 66% metabolisches Syndrom, von den Menschen mit einem BMI unter 30 33%. Heißt erstmal, du bist nicht krank, weil du dick bist, und du bist auch nicht gesund, weil du dünn bist. Die Wahrscheinlichkeiten sind halt einfach höher und niedriger. Und ich finde, wenn man das so sagt, dann sieht man halt schon diesen Zusammenhang zwischen, wenn du ein höheres Gewicht hast, hast du auch eine höhere Chance, im Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu kriegen, Diabetes zu kriegen und dann wahrscheinlich aber auch, was auch ernährungsabhängige Krankheiten sind, Krebs und Alzheimer.
Mhm.
So, nicht nur, ne, du hast immer noch eine Genetik, und deswegen siehst du ja auch bei den BMI unter 30 Menschen, dass du auch da welche hast, die krank sind, und bei den BMI über 30 Menschen welche, die komplett fit sind. Alle Marker sind vollkommen im grünen Bereich, obwohl die ein BMI über 30 haben. So, das heißt, wir dürfen nicht verallgemeinern, aber wir können das statistisch halt schon anführen.
Safe, ich glaube auch diese Bewegungen, egal ob das jetzt über Mehrgewicht ist oder über andere Themen, es ist halt, oft wird sowas ja dadurch angeheizt, unbewusst auch, dass dann passiert es über Social Media, der eine macht ein Video über den, der macht wieder ein Video, und du hast aber halt nur 90 Sekunden Zeit, was zu erzählen. Die Hälfte dessen, was du sagen willst, ist halt gar nicht im Video drin.
Boah, das ist so lustig. Ich habe sogar auch dazu in Anführungsstrichen einen kleinen Shitstorm gekriegt, weil eine andere Medizinstudie, ich habe bei TikTok so ein Video gemacht mit, wo es auch darum geht, wo ich habe wirklich in einem Trend kurz gesagt habe, dein BMI von über 30 kann dich umbringen, aber wir müssen trotzdem sagen, Gewicht, wenn du dich wohlfühlst, ist alles fein. Und ich finde medizinisch geht es mir nicht nur ums Wohlfühlen, mir geht es halt um Gesundheit langfristig. Das war ein ganz kurzer Trend, der konnte diese ganze Sache nicht abbilden, und dann eine andere gesagt, ja, hier, das ist Fettshaming. Ja, das sind Daten, auf die ich mich beziehe, und ich habe mir das nicht ausgedacht, und mir ist eigentlich völlig egal, wie die Menschen aussehen. Und ich finde es super, wenn die sich wohlfühlen, weil Wohlfühlen ist auch da haben wir noch gar nicht angesprochen, die Psyche ist auch super wichtig für Prävention. Aber Statistiken zeigen halt, dass du vielleicht gesünder bist, wenn du weniger Körpergewicht hast oder weniger viszerales Fett vor allen Dingen.
Mhm. Ja, ich glaube, es ist vor allem auch wichtig, dass wir in dieser Medizin-Bubble das wirklich versuchen, neutral zu machen irgendwo. Neutralität funktioniert halt bei Social Media wieder nicht. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Und da, ich glaube, das ist schon immer so ein bisschen so ein schwieriger Punkt, wie versucht man die Sachen darzulegen, dass die Leute es lesen, damit, weil den Leuten wird nur geholfen, wenn sie es lesen. Wenn sie es nicht lesen, dann hilft man ihnen auch nicht.
Richtig.
So, ne? Deswegen darf man jetzt die Tatsachen natürlich nicht komplett verdrehen, aber
das ist halt das Grundproblem. Die beste Prävention funktioniert nicht, wenn sie niemand sieht. Mhm. Und die Aufgabe oder das Ziel ist irgendwie, dass sie alle sehen. Und erstmal, Gesundheit ist unsexy. Gerade gesund bleiben ist unsexy wahrscheinlich, ne? Weil wenn du kein Problem hast, warum soll ich mich damit beschäftigen? Ja, ich kann mir jetzt stattdessen auch Katzenbabys angucken. So, ja,
funktioniert gut.
Aber du konkurrierst ja mit allem. Du konkurrierst ja mit allen anderen Themen und allen anderen Bubbles. Und irgendwie musst du diese Millisekunde Aufmerksamkeit catchen, so, um das halt massentauglich zu machen, ne? Um die Leute erstmal dazu zu bringen, sich damit zu beschäftigen. Und das ist, glaube ich, auch eine der größten Schwierigkeiten. Und Verfehlung der Medizin, weil halt wenig Leute medizinisch irgendwie in Massenmedien darüber versuchen aufzuklären und viele, ja, das schlecht finden. Also es ist immer noch so, dass sehr viel Gegenwind in der Medizin zu Social Media kommt, und es ist halt das Massenmedium. Und B, diese Standardaufklärung machen, so, ja, Herzinfarkt, was tun oder so, ne? Also Präventionsaufklärung muss noch mehr kommen.
Mhm.
Und ich feiere jeden, der es macht. und jeden, der irgendwie sich da reinsteckt und rein investiert, weil dann macht, also jeden, der es vernünftig macht, weil dann hast du halt diese Kapazität gut gedeckt und nicht über jemanden, der dir dann halt irgendwie ein Produkt verkauft. Ne? Also Beispiel, wenn du langfristig alt werden willst, musst du deine Leber reinigen mit meinem Produkt. Ja, okay, gut. Wenn das Video 500.000 Views hast, dann kannst du ja mal ausrechnen, wie viele Leute das wahrscheinlich gekauft haben werden. Vor allen Dingen, wenn es...
Ich bin grundsätzlich völlig bei dir. Ich werfe jetzt mal einen Punkt rein, weil das ist so, und ich glaube, das ist ganz cool, dass wir darüber jetzt reden oder diskutieren können. Das ist jetzt, also mich interessiert deine Meinung dazu einfach.
Kriegst du.
Grundsätzlich bin ich völlig bei dir, dass man keinen Scheiß verkauft am Ende des Tages und jetzt hier irgendwie die Leber zu reinigen, so, got it, okay, bin ich bei dir. Aber, und ich werfe jetzt wirklich nur einen komplett entgegengesetzten Punkt rein, wenn ich jetzt jemanden nehme, einen Menschen, der, und ich nenne jetzt bewusst nicht seinen Namen, der sehr guten präventiv-medizinischen, sehr guten gesundheitlichen Impact auf die Menschen in Deutschland hat, der auch eine Supplement-Firma hat, der unter anderem auch Leberreinigung verkauft, zum Beispiel. Und über dieses Thema Leberreinigung, weil es ein catchy Thema ist, die Leute dazu langfristig bewegt, parallel zur Leberreinigung sich gesund zu ernähren, schlechte Dinge wegzulassen. Und gut, dann nimmst du halt für 50 Euro ein Mariendistelprodukt, was dir nicht schadet am Ende. Und die Menschen dadurch über einen positiven Effekt und merken, oh ja, mir geht's besser. Das war nicht die Mariendistel so. Ja, wahrscheinlich nicht. Got it. Sondern es war das Ganze drumherum. Aber hättest du ihnen jetzt gesagt, ja komm, lass uns mal gesünder ernähren, das ist besser. Wir machen jetzt keine Darmkur über. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Am Ende macht man damit trotzdem, und ich finde es trotzdem nicht gut, etwas zu kaufen, was Quatsch ist, aber trotzdem, am Ende erreicht man damit einen Teil Menschen, dem man irgendwo hilft.
Ja, ja, fairer Punkt. Ich glaube, ich bin da einfach sehr Hardliner, was wirklich individuelle, was dieses auf der einen Seite Prävention, auf der anderen Seite irgendwie diesen ganzen Mist auf Social Media wegschieben. Mhm. Haben wir als Beispiel auch bei Orthomol gemacht. Super anerkanntes Produkt in Apotheken, wird haufenweise verkauft. Auch das wird dich nicht umbringen, aber da geht es halt darum, dass das Geld einfach nicht wert ist. So. Und auch deswegen bin ich da, glaube ich, sehr Hardliner, was das angeht. Prinzipiell, aber auch da bei dir, es wird die Prävention nach vorne schreiten, weil du hast einen anderen Effekt, wenn du jetzt, also Menschen, die ein Leberreinigungsprodukt kaufen, werden sich wahrscheinlich mehr mit ihrer Gesundheit beschäftigen und dann offener dafür sein, auch andere Sachen zu machen, solange, und jetzt kommt der wichtige Punkt, sie alle Änderungen nicht nur versuchen, mit Produkten zu machen. Und dieses Leber, also für mich ist das halt so ein bisschen so diese Wunderpille, quasi, die es halt einfach nicht gibt. Also bis jetzt habe ich kein Supplement gefunden, das wie eine Wunderpille wirkt, das irgendwie all deine Probleme lösen kann. Und auch da muss ich fairerweise zu sagen, ich nehme selber Supplements, ich zeige die ganz selten in meiner Story. Ich habe aber auch kein Problem damit zu sagen, dass ich welche nehme, weil das ist ja auch okay. So.
Aber das ist halt nicht das Einzige, was du machst.
Genau.
Das ist halt, glaube ich,
wichtig. Das ist halt auch das Einzige, und das ist auch immer eher so in dieses so, ich nehme zum Beispiel Vitamin D und Omega-3, weil ich bei beiden eher so einen mittelguten bis schlechteren Wert hatte, also schlechter, als ich haben wollte, und ich will einen besseren haben. Und ich vergesse es auch andauernd, die zu nehmen, muss ich zugeben, ich bin echt ein schlechter Supplement-Einnehmer. Also ich nehme 3 von 7 Tagen die Woche ein Supplement und wundere mich dann, warum mein Vitamin-D-Spiegel nicht steigt. Aber das kann man ja machen. Da ist halt immer so die Frage, zu deiner Ursprungsfrage, Prävention, wie erreichst du den Menschen? Und ich glaube, das ist eine Möglichkeit. Ich glaube, es gibt auch andere ohne Leberreinigungsprodukt.
Aber denkst du, dann nicht, machst du jetzt nicht, aber denkst du jetzt nicht, es wäre dann das Falsche als Arzt, diese Leute in den Dreck zu ziehen?
Die Leute...
Also ich meine jetzt wirklich, ich meine jetzt nicht, sich hinzusetzen und zu sagen, ja, Mariendistel, Leberreinigung ist wahrscheinlich, was bringt's nicht, aber es könnte Menschen trotzdem dabei helfen, Gesundheit zu fördern, sich mit Gesundheit auseinanderzusetzen, sondern sich wirklich hinzusetzen und diese Menschen schlecht zu machen. Das ist ja das, was Social Media so seit anderthalb Jahren passiert, dass immer mehr Ärzte und Gesundheitsenthusiasten auf diesen Zug aufspringen und Social Media ja aus Reactions lebt mittlerweile. So. Und die meisten sind halt negativ.
Ja, sagen wir mal, also im ersten Punkt würde ich sagen, die Sache schlecht zu machen, absolut fein, würde ich auch unterstützen, weil es halt... Wenn ich mir diesen Punkt angucke, ist es halt für mich nicht das, was ich für sinnvoll erachte. Du hast einen Punkt gesagt, du schadest den Menschen nicht. Richtig, finanziell aber. So, also es ist halt, also Schaden in Anführungsstrichen. Die Person selber direkt drunter zu machen, ist immer schwieriger, weil personelle Angriffe, ich finde, du musst halt medizinisch möglichst objektiv versuchen, Sachen drunter, Sachlagen drunter zu bringen. Und wenn du dich auf diese emotionale Sache runterreißen lässt, dann wird es schwierig. Weil dann, finde ich, ist deine Fachkompetenz auch so ein bisschen in Frage So, weil dann ist halt die Frage, wo ist der Reaction-Punkt und wo ist der Wissenschaftspunkt. Aber solange du es fachlich auf die Sache beziehst, finde ich es okay.
Ja, das macht ja fast keiner.
Genau.
Oder es fachlich auf die Sache zu beziehen. Ich glaube auch, das verleitet dann sehr schnell dazu, natürlich Dinge zu suchen, auch die grundsätzlich dann deiner Meinung, also jetzt nicht deiner, aber der Meinung entsprechen des Menschen, der dann reactet. Ja,
du wirst auch immer was finden, tendenziell. Ne? Du wirst halt immer finden.
Ja, wie im Blut. Wenn ich alles messe, finde ich immer was. So,
ja, ne? das ist auch das Faszinierende. Ich muss es einmal kurz sagen, sorry, das ist jetzt kurz was anderes, aber ich muss es sagen, ich habe letztens unter einem TikTok kommentiert von jemandem, der für 1.300 € Blutwerte abgenommen hat und der gesagt hat, nee, ja, wir haben das alles abgenommen und er hat gezeigt, was er alles gemacht hat. Die haben wirklich alles gemessen. Also wirklich, ne, für 1.300 € weißt du, was du kriegst. Du kriegst schon eine Menge. Mhm. Dann habe ich geschrieben, ja, ist vielleicht ein bisschen Überdiagnostik gewesen, weil ich selber habe irgendwie 80 Werte für 780 € und dachte mir schon, okay, das ist schon alles way too much. Und er selber hat geschrieben, nee, das ist ja individuell. Da ist mir so, ja, okay, aber welcher Mensch braucht wirklich Blutwerte für 1.300 €?
Also wenn du nicht irgendwelche mega fancy, individuell super seltenen Dinge mit irgendwelchen immunen Dingen,
nee, war nicht.
Dann, also ich wüsste gar nicht, was ich für 1.300 € alles messen sollte, wenn ich ehrlich bin. Also klar, du kannst ganz, ganz fancy mitochondrialen Sachen messen und so, die halt nie gemessen werden. Wenn ich eine Genanalyse vor 10 Jahren gemacht habe, hätte das auch eine knappe Million gekostet. Jetzt kostet das irgendwie 900 € so. Ja, das ist so, je häufiger man es macht, desto günstiger wird es auch irgendwann.
Wichtige Frage, boah, wir springen jetzt hier gerade, aber wichtige Frage, Genanalyse, was hältst du davon? Weil das ist ja auch Prävention. Genomanalyse ist ja auch was immer mehr kommt aus den USA, was in Deutschland verboten ist immer noch, durch das Gendiagnostikgesetz. Mhm. Das heißt, ich kann hier nicht zum Arzt gehen und sagen, schlüssel mir mein Genom auf, sag mir, welche Krankheiten ich kriege und ob ich zum Beispiel ein Risiko habe durchs ApoE, durch ApoE4. Findest du es gut? Kennst du dein Genom selber? Hast du es gemacht?
Ja, kenne ich. Also ich habe einen homozygoten E3-Typ,
also den Standard.
Den Standardtypen. Also grundsätzlich, ich habe ja fürs Ganze am Ende noch so ein paar schöne Ranking-Runden für uns. Da hatte ich tatsächlich Genanalyse oder das Team hat mir am Anfang so 3 Beispiele geschickt. Ich habe 20 Beispiele, davon kenne ich 18 selber nicht, außer 2 Stück. Und eins war Genetik am Anfang, da habe ich gesagt, nee, mach das nicht, weil das ist so, das kann, also Genetik kann halt mega sinnlos sein. Genetik kann aber auch, je nachdem, in welchem Kontext man sie betrachtet, sehr sinnvoll sein.
Ja.
Aber beispielsweise, ich habe das Jenke-Experiment gemacht, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
Ich habe es tatsächlich live, also ich gucke selten Fernsehen,
ja.
Aber ich habe es live auf RTL, was RTL, ja?
Oder ProSieben? Nee, ProSieben
war es. ProSieben, ja. Aber es war mal RTL irgendwann.
Ja, ganz früher war es mal RTL,
ich habe es live auf ProSieben geguckt und den Anfang der Talkrunde auch noch, aber die habe ich nicht komplett geguckt.
Oder? Ja, da bin ich auch irgendwann eingeschlafen. Ich habe das Jenke-Experiment primär am Anfang betreut und habe dann die anderen mit ins Boot geholt. Und das war der größte Diskussionspunkt, den wir in dem Jenke-Experiment hatten, Genanalyse. Und wir wollten es als Ärzte-Team alle nicht machen und die wollten es aber unbedingt für den Film haben. So, und wir haben dann auch gesagt, das ist absolut, weil das ist ein super relevantes Thema, aber lass uns das bitte vernünftig einordnen. Und wir haben mehrere Body Clocks gemessen, also die das biologische Alter bestimmen und die haben halt alle andere Werte angezeigt. Mhm. Und das Problem ist halt auch, wenn du sowas machst, du kannst sowas halt nicht nach 3 Monaten nochmal machen, weil du musst ja auch überlegen, dass, und ich glaube, das ist so ein grundsätzliches Problem an diesem Gesundheitsverständnis, wenn ich jetzt anfange, viel Zone 2 und ich mache viel Sport, ich mache vorher keinen Sport, dann werden meine Werte erstmal schlechter, bevor sie besser werden. Und deswegen, ich glaube schon, dass experimentell für uns langfristig gesehen dieses Gen-Thema total spannend ist. Aber ich glaube, dass wir reden halt wirklich von experimentellen Dingen und nichts, was wir jetzt machen sollten, um wirklich ganz extreme Handlungen daraus abzuleiten. Es sei denn, und das würde ich so ein bisschen differenziert sehen, es ist diese ApoE-Genotypisierung. Ja. Weil das ist, finde ich, super sinnvoll, ist aber so, gibt die eine Rubrik, die sagt so, oh mein Gott, das willst du doch nicht wissen. Naja, am Ende reden wir halt maximal über ein 20% erhöhtes Risiko für Alzheimer so. Und das würde ich halt gerne wissen wollen. Das ist eigentlich, finde ich nicht, auch wenn es eine Genanalyse ist, aber ich finde es nicht anders als in LP-Klein-A-Welt. Nee. Für Herz-Kreislauf ist es halt für neurodegenerative Dinge.
100%, da bin ich absolut bei dir. Die beiden sind für mich gleich. Das eine zeigt dir ein höheres Herz-Kreislauf-Risiko an, aber auch nur Statistik. Ich kriege die Nachrichten, ey, ich habe ein LP-Klein-A von 200, sterbe ich jetzt. Also, du hast ein höheres Risiko. Du kannst vielleicht niemals einen Herzinfarkt kriegen. Never. Trotz, aber vielleicht hast du doch einen, das ist darauf zurückzuführen, man weiß es nicht. Nur das Risiko ist höher. Gleiches für ApoE4. Dafür finde ich es auch sinnvoll. Dafür finde ich auch, man sollte es selber entscheiden dürfen. In anderen Ländern kannst du das ja auch. Du kannst, also wenn du möchtest, kriegst du in Deutschland auch deine Genanalyse ohne Probleme, sagen wir es mal so. Beim Jenke-Experiment fand ich das sehr interessant, weil diese Body Clocks, waren schon relevante Aufhänger der Sendung. Ne?
Safe. Weil, und das war auch die Riesendiskussion für uns noch. Wir haben den Film 4 Tage vor dem Release erst gesehen.
Ja, ja.
Und das war für uns, bevor wir den Film gesehen haben, hieß es so, ja, die Bodyclocks sind super wichtig und relevant. Und wir waren so, wir haben doch die letzten 6 Monate darüber geredet, dass wir nicht wollen, dass das relevanter Punkt ist.
Und dann war es dieses so, also ich verstehe auch aus Filmesicht, warum man das macht, weil man kann, Langlebigkeit hat ein ganz großes Problem und wir haben halt nicht diese Studien, die sagen, über 50 Jahre, du wirst 20 Jahre älter, also du wirst 20 Jahre länger leben, weil wer macht die? Die sind arschteuer und das Thema gibt es noch gar nicht so lange. Das heißt, du wirst es noch nicht haben. Das heißt, du musst sowas mit so anderen Sachen quantifizieren. Das sind biologische Uhren, die wir heutzutage haben. Ne? Also es ist auch immer so, bei jeder Brian Johnson-Doku sehe ich, der ist 6 Jahre jünger als, also weil man, anders kann man diese Longevity nicht messbar machen. So. Und deswegen fand ich es auch sehr interessant, dass am Anfang, oh mein Gott, die werden in den nächsten 3 Jahren sterben gefühlt. Also ungefähr so war das, so hat sich das bei Janke angefühlt zu, oh, jetzt lebt er doch länger. Also das war sehr aufwendig, da musste ich ein bisschen grinsen, muss ich sagen.
Wobei ich schon finde, also wir haben jetzt ja beide auch eine Body Clock am Handgelenk, kommen wir gleich nochmal drauf.
Ja.
Aber ich finde schon, also ich muss sagen, ich habe den Film gesehen und ich glaube, die hatten sehr Angst vor meiner Reaktion. Ich finde den Film überragend. Also ich finde, die haben den überragend. Und ich finde auch, die haben dieses Gen-Body-Clock-Thema, haben die auch, wie soll man sagen, gut eingeordnet.
Haben die.
So, und am Ende sind natürlich, ich war 3 Tage auf Mallorca, wir haben den ganzen Tag vor Ort geredet, am Ende sind ja nur Schnipsel von den Sachen, die wir gesagt haben, drin. Ich habe immer versucht, ganz schnell zu reden, damit die nicht mitten im Satz an und abschneiden konnten irgendwo, ja, damit man das nicht so anders zusammenschnibbeln konnte.
Ja.
Aber ich finde, die haben das überragend dargestellt. Aber klar, du musst natürlich, und ich glaube, das ist auch wichtig, wenn man Longevity versucht zu greifen, dass man den Leuten auch sagt, so, hey, wir haben dieses Bodyclock-Thema gesehen, aber wir sagen euch bewusst, es hat nicht die Relevanz, wie die meisten Menschen halt denken einfach.
Ja. Ne? Ich muss aber zum Janke-Experiment sagen, ich bin da auch bei dir. Ich habe es auch wirklich, also wenn ich es sinnlos gefunden hätte, hätte ich nach 20 Minuten ausgemacht. Aber ich fand es sehr geil, weil es sehr am autonomen Menschen nah dran war. Ne? Also Janke hat geraucht vorher, Ernährung war nicht so geil, Bewegung war irgendwie nicht da. Und du hast aber gemerkt, wie die Basis, also das, worüber wir am Anfang gesprochen haben, Sport, Ernährung, Schlaf, irgendwie bei denen auch echt sich verändert hat. Also die Basis. Es ging nicht darum, dass sie irgendwie fancy Supplemente genommen haben. Also sie haben auch alle möglichen Pillen genommen, aber du hattest nicht das Gefühl, dass die Pillen den Unterschied gemacht haben. Du hattest das Gefühl,
war auch nicht so.
Der Lifestyle, der hat den Unterschied gemacht. Und bei denen kam auch der Wechsel. Und du hast gesehen, womit die strugglen. Und das ist ja das, womit jeder von uns struggelt bei Langlebigkeit, bei Prävention. Dieses, ja, dann beweg dich halt, auch wenn du keinen Bock hast, wenn du K.O. bist. Dann schlaf halt, auch wenn du das Gefühl hast, boah, nee, ich will noch 2 Stunden wach sein. Oder dann verzichte halt auf dein aufs Rauchen. Ich glaube, das ist halt auch ein ganz, ganz großer Punkt, den wir gar nicht angesprochen haben. Also Rauchen ist, glaube ich, der Präventionskiller Nummer 1. Oder verzichte halt auf McDonald's und koch dir was, was Zeit auch noch in Anspruch nimmt. Und das kam in diesem Experiment richtig gut rüber.
Was würdest du jetzt sagen, sind so außerhalb von Blutwerten die präventiven Maßnahmen, die ein absoluter Gamechanger sind, die jeder in sein Leben implementieren kann?
Ich würde mich am ehesten anfangen, wenn ich mich nicht bewege, zu bewegen. Das ist der erste Punkt. Ich glaube, das ist auch der einfachste Punkt, weil für mich mental, also aus meiner Sicht, ist es einfacher, als Ernährung zu wechseln. Ich struggle immer mehr mit Ernährung als mit Bewegung. So
bei anderen Menschen. Wie macht man das quantifizierbar? An Schritten, mit einem Tracker? Wie, also was?
Ich würde gucken, was macht mir Spaß? Das ist das Wichtige, weil alles, was, also wenn ich was finde, was mir an Bewegung Spaß macht, würde ich das primär machen. Wenn ich so gar keinen Bock habe auf Ausdauersport, also auf Laufen oder Fahrradfahren oder so, dann würde ich gucken, dass ich irgendwie Steps quantifiziere. Ne? Also ich sage, dann mache ich halt meinen Spaziergang zumindest 2-mal am Tag oder diese banalen Sachen, wie dann gehe ich halt einkaufen zu Fuß, dann gehe ich halt zur Arbeit, wenn das irgendwie möglich ist. Wenn ich Bock habe zu laufen dann, oder irgendwie Ausdauersport zu machen, wäre das noch der größere Gamechanger für mich, weil gerade so ganz langsames Ausdauertraining, Low Intensity, irgendwie Zone 1 bis 3, also primär Zone 2, wird wahrscheinlich ein ganz großer Gamechanger sein. Das heißt, wenn es euch Spaß macht, würde ich mich einfach, also mein Gamechanger Nummer 1 wäre, ich würde mir ein Fahrrad kaufen für zu Hause, würde mich da draufsetzen. Ja, also ich habe das auch am Anfang von meinem ganzen Hyrox-Training gemacht, saß irgendwie jeden Tag 45 Minuten auf diesem Fahrrad drauf und ich habe es gehasst am Anfang, ich bin ehrlich. Ich habe es gehasst und Alex Kuckler macht Hyrox-Vorbereitung bei uns und ich habe ihm gesagt, ich will laufen, es ist doch ein intensives Sport, lass mich laufen. Und sie hat mich wirklich 3 Monate lang auf dieses blöde Fahrrad gesetzt und irgendwann merkst du den Switch im Kopf, du merkst, dass du fitter wirst und du kannst währenddessen Netflix gucken, du kannst E-Mails machen, du kannst am Handy chillen. Das, was du auf der Couch machst, nur eben auf dem Fahrrad.
Was hast du für ein Fahrrad? So ein Concept 2?
Nee, tatsächlich, oder? Ich habe mir das noch gekauft, bevor dieser ganze Concept 2 Hype gekommen ist. Ich habe IC Taurus 90 Pro heißt das. Kann ich vorher auch nicht. Ist auch ein Spinning Bike, ganz klassisch. Jetzt würde ich mir ein Concept 2 Bike holen als nächstes. Also, wenn
das hat total den Hype. Ne? Ich habe letztes Jahr im April, Mai war es, ein Triathlon gemacht und ich hatte genau dieses Ding wie du auch. So dieses, boah, die ganze Zeit und Ausdauer. Und da hast du auch plötzlich, also da passiert ja auch mental voll viel, weil du dann ja Zeit hast. Klar, man kann dann Podcast, irgendwelche Sachen gucken, aber du hast ja voll viel Zeit, in der du dich auch, vor allem wenn du draußen fährst oder so, wo du dich mit dir selber plötzlich beschäftigst und nicht wirklich abgelenkt bist und halt nur Fahrrad fährst.
Weil es halt monoton ist, ne?
Ja, es ist halt sehr monoton, ne?
Aber ich finde, das ist auch positiv, weil ich finde, auch psychisch macht das halt echt einen Unterschied nochmal. So, und das, ich hätte niemals gedacht von einem Jahr, dass ich 2025 irgendwo sitze und das predige, dass die Leute sich ein Fahrrad kaufen sollten. Aber es, weil ich bin echt kein Fahrradfahrer. Ich war immer so, laufen ist cool, Fahrradfahren ist uncool, war für mich selber. Ich mochte das einfach nie. Und trotzdem macht es halt den Unterschied, weil die wenigsten Menschen werden so eine 2-Training beim Laufen machen.
Ist und war bei mir auch nicht so.
Ja, so. Also Bewegen. Dann ernähren als zweiter Punkt. Ernährung ist halt so dieses, ist auch wieder dieses langweilige Bewegung, Ernährung, Schlaf. Ernährung würde ich tatsächlich aber darauf achten, dass ich genug Eiweiß zu mir nehme. Das ist so dieses eine Ding.
Was da so eine Range, wo du hin willst?
Also ich selber finde 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht immer gut, alles über 1,6 ist, aber ich meine, es gibt Daten, die sagen, 1,6 ist Sweet Spot und darüber ist der Unterschied nicht mehr so riesengroß.
Geht das ohne Shakes?
Schwierig, aber ich glaube, ja, geht bestimmt. Ich selber habe es halt nie ohne Shakes gemacht. Doch, stimmt gar nicht. Ich habe es halt mit viel Quark gemacht, so Skier und sowas. Da hat so eine Packung Skier hat auch 60 Gramm. Aber auch da ist die Frage, willst du dir 2 davon reinhauen am Tag?
2 Packungen?
Eher nicht. Also ich finde Shakes sind vollkommen okay. Ne? Dieses so. Also dann würde ich lieber eine Packung Skier nehmen, einen Shake trinken und wahrscheinlich geht es auch ohne alles, habe ich aber irgendwie nie gemacht.
Ja, ich habe es ganz lange früher gemacht, als die Shakes noch nicht so geschmeckt haben, wie sie heute schmecken. Und ich habe das nicht runterbekommen einfach.
Aber hast du dann...
Ich habe Hühnchen gegessen viel.
Ja, gut, ist auch eine andere.
Nur kein rotes Fleisch oder wenig rotes Fleisch, aber viel weißes Fleisch habe ich hier gegessen.
Das ist auch ein interessanter Punkt übrigens. Ich habe letztens wieder mit jemandem geredet, über jemanden, der so Steak-Diät macht. Also wirklich nur rotes Fleisch.
Also richtig Carnivore.
So. Richtig Carnivore. Und da denke ich mir so, boah, das ist sicherlich auch nicht der Schlüssel zum...
Ist es nicht, aber ich habe tatsächlich auch schon Leute... Also nicht selber betreut, aber Leute in Betreuung von anderen Menschen gesehen, die dadurch besser mit Autoimmunerkrankungen klargekommen sind, tatsächlich. Wobei, aber auch da ist immer die Frage, was passiert dann da noch alles so? Ich glaube, du kannst das nie isoliert auf nur eine Sache beziehen am Ende und dann siehst du die Leute auch gerade nur in einem Lebensabschnitt und wer weiß, was da noch alles gewesen ist. So, ne?
Ja, das ist halt super wichtig, dieses, du kannst es nicht nur auf, also wir sehen halt super viele Momentaufnahmen, ne? So, aber das, wie ist es in 10, 20, 15 Jahren, also auch Respekt an jemanden, der Carnivore 20 Jahre lang macht.
Ja, also, ob das wirklich passiert, sei jetzt mal eingestellt.
Also ich selber würde es nicht können, deswegen noch mehr Respekt, aber also auf jeden Fall Protein-Intake würde ich achten. Und ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch selber lange nicht gemacht habe, ich würde meinen Ballaststoff-Intake tracken.
Wo willst du da so grammtechnisch hin?
Über 30. Ist nicht einfach.
Ich wollte gerade sagen, also es ist wahrscheinlich, also hängt davon.
20 bis 30 wären fein for me, so irgendwie so. Also wenn ich dann 1,6 Kilogramm Eiweiß, 20 Gramm Ballaststoffe irgendwie, je nachdem, wer ich auch bin, kommt es auch darauf an. Ne? Also, aber wenn ich das zumindest im Blick habe. Und das kann man. Und
das tracke ich oder wie mache ich das?
Ich finde gerade am Anfang, also ich track's gerade wieder. Ich finde, wenn man mal eine gewisse Zeit getrackt hat, bekommt man ein gewisses Gefühl dafür. Aber gerade Ballaststoffe war ich sehr weit neben denen. Also ich hatte mal tagelang 5 Gramm Ballaststoffe. So, okay, das ist nicht so geil, ne?
Ja, mit einer Packung Skier oder 2. Ja.
Gut, da bin ich auch, die habe ich auch schon länger nicht mehr so gegessen. Aber dieses so, das, dafür braucht man Tracking dann schon. Um dann wirklich so, dann sieht man es halt schwarz auf weiß. Und ich glaube, all unsere Tracker, ne, egal ob es das Whoop ist oder ob es eine Apple Watch ist oder ob es ein MyFitnessPal ist, die machen nur eine Sache, die machen Sachen sichtbar. Mhm. So, ne? Das heißt, die zeigen dir so ein bisschen, wo hast du Defizite, wo bist du gut. So. Und ob der Wert jetzt 100% stimmt oder nicht, sei es Schlaf oder Kalorien oder so, ist völlig egal. Es geht halt darum, was du damit machst. So.
Safe.
Ja.
Was würdest du sagen, verliert man da nicht auch so ein bisschen den Überblick? Also in diesem Optimierungswahn so ein bisschen. Meine Frau hat einen Master in Suchttherapie, mit der die ist immer so, wenn ich sage, so, ich mache jetzt einen High-Risk, die so, bist du wieder in dem Wahn drin, so, ja, ist, brauchst du wieder was zum Vergleichen, so, ja.
Boah, High-Risk ist richtig geil zum Vergleichen. Ich kann sagen, das ist
also ich habe es ja noch nicht gemacht, aber ich will es im Dezember machen.
Frankfurt?
Frankfurt, genau. Ja. Und das ist so, Also ich glaube schon, dass wir uns in so einen Optimierungswahn auch schon gut reindenken können. Und ich glaube auch, dass viele Menschen da drin sind. Dann trägst du einen Whoop, dann parallel eine Apple Watch. Wobei, hast du jetzt nicht, aber habe ich sonst auch, wenn ich trainiere. Ja,
habe ich auch. Also ehrlich zu sein,
du, am Ende weißt du gar nicht mehr, also du hast halt so viele Parameter, die du irgendwo hast. Und dann ist halt auch schwierig, am Ende wirklich was zu ändern. Weil du guckst ja jetzt 739 Sachen an und am Ende kannst du aber nur 3 verändern.
Ja, so nee, gefühlt, da bin ich voll bei dir und da sehe ich mich selber auch immer wieder drin. Also normalerweise trage ich auch beim Sport immer eine Apple Watch, weil Whoop hat ein Problem. Gerade wenn du viel Ausdauersport machst, du siehst es halt nicht auf dem Whoop. Deswegen muss man sagen, ich kenne viele Leute, die als Whoop-Träger automatisch 2 Tracker brauchen. Also links irgendeine Garmin noch.
Zumindest Ding, während des Trainings.
Während des Trainings, genau. Also ich bin jetzt weg davon. Früher habe ich das gemacht, habe ich nonstop links Apple Watch, rechts
ich auch.
Whoop. Nonstop.
Ich auch, aber es hat mich hart getriggert.
Mich auch, deswegen bin ich jetzt, okay, Whoop ist fein, da gucke ich und Apple Watch nur noch, wenn ich Sport mache. Mhm. So, was dann dazu führt, dass ich oft vergesse, sie aufzuladen. Das hat auch einen Nachteil
mittlerweile. Boah, das ist bei Apple sowieso voll der Nachteil.
Also, ja, das ist ein richtiger Nachteil.
Also, aber Garmin geht nicht. Es geht aber nicht.
Sehe ich genauso. Es gibt zwei Lager und ich ecke auch oft an, wenn ich sage, Apple Watch kann mir die, also Apple Watch ist ein guter Allrounder, dann sagen die Leute, ja, aber Garmin ist halt besser. So, Garmin ist halt, wie du machst
Hyrux, hast keine Garmin. Ist Sportuhr, ja, ja. Genau. Ich habe aber auch immer wieder so dieses, probiere ich jetzt doch mal Garmin. Nee, aber
ich kann mich auch nicht richtig dazu.
Ich habe es probiert, aber es so bedingt.
Ja, also da muss ich sagen, ich habe ja schon ein Fahrrad zu Hause. Wenn ich jetzt noch eine Garmin hätte, dann wäre ja ganz komisch.
Dann bist du ausdauernd.
Dann plötzlich würde ich Ausdauersportler. Ja. Nee, aber das war ein wichtiger Punkt. Übertracking passiert, ist ein Risiko, muss man im Blick haben, weil man kann sehr schnell dahin abrutschen. Auch wenn man anfängt, Blutwerte zu tracken und so. Man kann sehr schnell eine hypochondrische Veranlagung dazu entwickeln, dass man irgendwas hat, wo gar nichts ist. Beispiel irgendwie so, oh mein Gott, mein Zink ist jetzt unterm Referenzbereich, was soll ich machen? Panik. Gilt für alles, genau. MyFitnessPal oder Yasio und Co., die können nicht in der Essstörung schießen, hundertprozentig. Whoop, Apple und Co. können auch bei Sportsucht bestimmten Problemen sein. So. Ich bin halt Fan, man muss mit Daten umgehen können und man muss wissen können, wo die Grenze ist und was du brauchst. Und wir sammeln ja beide Daten von uns. Und ich hatte jetzt, und das ist interessant, ich war letzte Woche zu einem 7-Stunden-Check-up in Berlin. Und das war das meist High-End-Ding, was ich jemals gemacht habe, präventiv. Also ich wurde von oben bis unten auf den Kopf gestellt. Jedes System gefühlt. Also die haben Neurofunktion gemacht, Gehirn, also mit einem kognitiven Test, Augen, Ohren, auch beides ausführlich, Organscreening, Blutwerte-Komplettabnahme, OGTT, also oraler Glukosetoleranztest, Hautkrebs-Screening, also Derma kommt auch noch dazu, Body-Messung, also mit einer BIA-Messung, Avatar-Erstellung von dir dazu, Arztgespräch, Herzultraschall, also wirklich bis aufs MRT.
V2 Max,
genau, V2 Max habe ich jetzt vergessen. Maximalkraft, Handkraft, genau. Mhm. Also wirklich eigentlich ehrlich gesagt alles, was wir messen können. Und da dachte ich am Anfang, oh Gott, weil ich auch drüber reden wollte und selber sage, es gibt Überdiagnostik, rutsche ich hier in eine Überdiagnostik rein. Und im Endeffekt muss ich sagen, nicht wirklich. Weil die eine Sache, die ich kritisch sehe, wurde nicht gemacht, das ist Ganzkörper-MRT. Denn da habe ich auch oft mit Radiologen schon drüber gesprochen, du musst es wirklich sehr gut einordnen können. Du musst sagen können, okay, ja, ich kann die Leber besser beurteilen. Ich kann sagen, wie ist denn die Fibrosierung der Leber? Fibrosierung der Leber. Und wie sehen denn bestimmte Abschnitte aus? Aber du findest immer irgendwas, was wahrscheinlich gar nichts ist. Alles andere war aber gar nicht so blöd, weil ich habe zum Beispiel gemerkt, okay, alles soweit in Ordnung, so wie ich dachte, aber ich sollte vielleicht mal zum Augenarzt gehen. Und das ist halt die lustige Sache, weil hätte ich die nächsten 10 Jahre nicht gemacht.
Oh. So, also das ist so ein bisschen wie, als ich vor anderthalb Wochen den Whoop eingestellt habe. Ich saß da und dann musste ich diese 3 Blutdruckmessungen machen. Ich habe diese Blutdruckmessung gemacht und ich habe wirklich alles eingehalten, was ging, haben wir eben schon mal drüber geredet. Und ich hatte jedes Mal einen Blutdruck von 133, 132 zu 80. Mhm. Aber ich war systolisch jedes Mal da drüber. Und da habe ich gedacht, was? Mhm. Wo kommt das denn jetzt her? Also, hä?
Ja.
So, okay, vielleicht habe ich gerade 6 Kilo zu viel oder so. Aber wo kommt denn jetzt dieser Blutdruck her? So, und deswegen bin ich super gespannt, wie sich das, ist ja keine wirkliche Blutdruckmessung, sondern ist ja nur eine Errechnung. Aber als ich diese 3 Werte da gesehen habe, habe ich gedacht, boah, wow, okay, also bin ich das? Oder wo kommt es her? Ja. Also, was ist das?
Aber
da hätte ich nicht hingeguckt sonst.
Ne? Das ist halt das Geile. Und das ist, glaube ich, das ist der Vorteil, den halt sehr viel Diagnostik hat und sehr viel Messung hat. Du fischst Sachen raus, die du sonst halt erst 10, 15, 20 Jahre später siehst. Und dann ist es halt schon so, dass du es wahrscheinlich therapieren musst. Oh. So, und das ist ja bei ganz vielen Leuten so. Ne? Wie viele Leute gehen zum Arzt und haben dann plötzlich nicht nur eine chronische Diagnose, sondern plötzlich drei. Also die gehen zum Arzt mit 55, fühlen sich nicht mehr so gut, haben vielleicht auch ein bisschen zugenommen, Ernährung leidet, Stress im Job, zwei Kinder, Haus und so weiter und so fort. Und dann hast du plötzlich einen Blutdruck von 140 zu 80. Okay, erstes Problem muss man angehen. Dann zweites Problem, oh, Blutzucker nüchtern ist auch erhöht, wird dann irgendwie festgestellt, scheiße, ist dann vielleicht Prädiabetes oder Diabetes schon und das LDL ist auch scheiße. So. Und dann hast du aber drei Probleme, um die du dich gleichzeitig kümmern musst und das ist dann nicht mehr so einfach. Oh. So.
Safe, also wir halten fest, Diagnostik, sehen wir beide so, wusste ich auch vorher schon, finden wir sinnvoll. Überdiagnostik gibt's, absolut, wobei das bei denen präventiven medizinischen Dinge, über die wir jetzt geredet haben, eigentlich, am Ende geht es ja um Basics und dadurch, dass viele Leute die Basics nicht machen, sind es halt viele Basics. Mhm. Sonst wäre es ja weniger, wenn man schon einen Teil dieser Kaskade von Prävention abdecken würde, ob das jetzt Ernährung, Schlaf, Regeneration, Blutdruck, Blutwerte und Co. Dadurch, dass ja fast gar nichts gemacht wird, ist es halt trotzdem gefühlt so, als wäre das so ultra viel.
Wenn man dir jetzt so eine Checkliste, wenn jetzt jemand zuhört, der quasi nichts davon macht, den schlägt das jetzt erstmal so. Okay, was muss ich jetzt alles ab heute machen? 1, 2, 3, 4,
absolut. 5? In dem Sinne könnt ihr euch unter dem Video die Checkliste runterladen, ja. Ich glaube schon, das ist ein relevanter Punkt dazu zu sagen. Und lass uns vielleicht dazu einmal so in die Endrunde übergehen. Mhm. Ich habe nämlich das Team, du hast jetzt schon ein paar Mal, und das ist ja auch so ein Trend momentan bei Social Media, ich bin jetzt selber gespannt, was jetzt kommt, bei Social Media so diese, es wird ein Begriff in die Runde geworfen und beide sagen dann irgendwie eine Zahl. Also Nummer von 1 bis 10, 1 ist irgendwie überbewertet, also nicht wirklich sinnvoll und 10 ist super sinnvoll. So, und das heißt, ich habe jetzt 20 Begriffe, wir ordnen das jetzt ein, aber ich glaube, am Ende des Tages haben wir den Vorteil hier, dass wir ja ein bisschen Kontext geben können und auch darüber reden können. Also ich hoffe, wir haben jetzt nicht 20 Mal genau dieselbe Zahl, weil dann wird es sehr langweilig.
Ich glaube nicht, weil das ist mir aufgefallen. Ich habe es ja mit Max zusammen gemacht. Mhm. Und auch wenn wir beide präventiv in die gleiche Richtung denken, also merkt man schon, wo die Unterschiede sind, wie man was bewertet. Weil Prävention ist ja, glaube ich, das große Ganze ist bei uns allen gleich. Also bei allen Leuten, die Präventionsmedizin irgendwie vorantreiben wollen, die Basics sind überall gleich und wir sind uns alle einig. Aber so die kleinen Feinheiten, ich glaube, da hat man schon Unterschiede.
Okay, dann würde ich sagen, let's go. Also 20 Begriffe und wir gucken, wie wir das Ganze einordnen. Also erster Begriff ist Langzeitblutzuckermessung.
Oh, jetzt muss ich dem eine wir reden Langzeitblutzuckermessung mit einem Glukosegewebssensor am Oberarm.
Absolut richtig. Also konstante Glukosemessung, CGMs.
Habe ich selber zweimal gemacht und ich würde dem Ganzen tatsächlich eine 3 geben.
Okay, ich hätte jetzt 4 gesagt tatsächlich.
Ja.
Also warum ist es nicht, ich glaube, wenn man sich den Trend bei Social Media anguckt, das ist irgendwie so eine 0, irgendwas, weil ja alle nur noch negativ darüber reden. Warum ist es keine 1?
Ich habe letztens tatsächlich wieder eine Studie, wurde mir zugesendet, eine neuere, wo drin stand, dass diese Geräte den Blutzucker doch besser abbilden, als wir denken erstmal. Weil es gab ja erstmal einen Trend, okay, der ist sowieso falsch, der Blutzucker, weil die nur für stoffwechselkranke Menschen gemacht worden sind. Das heißt, wenn du einen normalen Blutzuckerspiegel hast, dann wird der generell falsch abgebildet. Scheinbar gibt es aber wieder eine neuere Studie, die wieder zeigt, okay, ist vielleicht doch nicht so. Das heißt, ich habe das Gefühl, da sind wir noch gar nicht so sicher, wo es ist. Der Punkt, warum ich ihm keine 1 oder 0 gebe, ist, weil du tatsächlich ein bisschen mehr auf das achtest, was du isst. Also ich habe das zweimal zwei Wochen gemacht und ich habe sehr viel bewusster gegessen in der Zeit als sonst. Das wäre ein Pluspunkt. Und zweiter Punkt, du kannst schon unentdeckte Blutzuckerprobleme erkennen damit. Also wenn ich jetzt irgendwie jedes Mal nach dem Essen plötzlich einen krassen Anstieg gehabt hätte, ohne dass ich meine nüchterne Glukose kenne oder mein HbA1c, dann kann damit was Verborgenes ans Licht gebracht werden.
Safe. Ich finde es vor allem tatsächlich nachts sehr relevant, weil man sieht oft Menschen, also Menschen haben sowieso ein grundsätzliches Problem mit dem Thema Schlaf. Mhm. Und was man mit so konstanten Glukosemessern oft sehen kann, ist, dass Menschen, gerade in diesem Low-Carb-Trend, abends keine Kohlenhydrate und Co., dass Leute oft abends oder nachts unterzuckern. Und das kannst du damit dann sehen. Und das oft dann korreliert das mit Aufwachzeiten, wo die Leute dann wieder aufwachen. Und dann kann man wieder ernährungstechnisch anpassen. Ja. Man kann natürlich den Leuten auch einfach sagen, sie sollen bitte abends Kohlenhydrate essen. So, das wäre wahrscheinlich noch das einfacher.
Auch ein wichtiger Punkt, wurde mir letztens wieder von jemandem geschickt, die jetzt gesagt hat, sie macht jetzt sie will jetzt Strandfigur bekommen und macht jetzt deswegen Low Carb. Und da dachte ich mir so, das kriegen wir nie raus. Ne? Wir kriegen nie raus, dass Ja, es gibt verschiedene Ernährungsmuster, aber Kohlenhydrate sind halt doch irgendwie auch gut für uns Menschen.
Safe. Das Marketing-Thema kriegen wir wahrscheinlich nie raus. Schlank im Schlaf hieß es, glaube ich, damals.
Willst du immer noch, wenn du es 2026 machen würdest, du würdest es noch verkaufen, hundertprozentig.
Safe, glaube ich auch. Okay, zweiter Begriff. Wearables für Regenerationsmessung. Ob jetzt Ura-Ring, Whoop-Band, 1 bis 10.
6.
Krass, ich hätte 8 gesagt, okay.
Ja, also 6. Ich versuche da mein persönliches Empfinden, meine subjektive Empfindung runter zu graden. Ich bin sehr hoch dabei. Wenn du mich fragst, was ist deine persönliche Meinung für dich selber? 10. Hundertprozentig 10. Aber ich weiß, dass ich auch übers Ziel hinausschieße. Und wenn ich jetzt Regenerationskapazitäten darstellen will, dann ist immer die Frage, wie gut sind die wirklich, die du siehst? Also ist, wenn du jetzt ein Whoop dir sagt, bist du fit? Bist du dann auch wirklich fit? Und es gibt für mich noch zu viel Abweichungen, als dass es zu 100% stimmt.
Ich glaube, vielleicht müssen wir mal, weil wir den Namen so oft gesagt haben, wir haben beide zum jetzigen Zeitpunkt keine Kooperation mit denen,
nee,
oder?
Nee, das ist, nee.
Genau, ich sag's nur.
Ich habe schön 400 Euro dafür gezahlt.
Ich habe auch gerade 300 irgendwas dafür gezahlt.
Ja, also dementsprechend, das ist schon nicht günstig. Aber ich habe also auch, egal ob Whoop oder Ura, wir sagen es, glaube ich, weil wir es beide gerade anhaben. Es ist, wenn du es richtig einsetzen kannst, eine 8. Wenn ich es mir so kaufen würde, glaube ich, dass viele Leute die Daten nicht richtig einsetzen können.
Ich glaube, das ist der Vorteil so bei Ura und Whoop im Vergleich zu Apple Watch, weil die ordnet die Werte halt nicht ein. Auch wenn die Hardware, glaube ich, deutlich besser ist.
Das finde ich auch faszinierend.
Von der Apple Watch, aber die sagt dir nicht, ist das jetzt gut oder schlecht.
Die sagt dir einfach nur, was ist es. Eine HRV, die sagt dir, deine HRV ist 67. Aber ganz ehrlich,
dann sollten wir mal reden, aber ja.
Eine HRV zu greifen, ist, glaube ich, für jemanden, der sich nicht damit beschäftigt, gar nicht möglich.
Ultra schwierig.
Weil wie erklärst du, dass es nicht nur um die Herzschläge geht, sondern um den Unterschied im zeitlichen Abstand zwischen zwei Herzschlägen. So, hä?
Was? Ja, das kann gar keiner greifen. Und die meisten denken ja, je gleicher, desto besser.
Genau, also wenn ich eine Abweichung habe, habe ich eine Herzrhythmusstörung. Also.
Safe. Ja, 8, warum habe ich 8 gesagt? Also ich glaube, ich bin der Ultra-Technik-Freak. Also ich finde, wenn sowas rauskommt, ich feiere sowas. Da kommt eine neue Apple Watch raus, 2 Tage später habe ich die gekauft. Ja, weil ich mich mega gern damit auseinandersetze. Ich bin so mega, ich habe immer das neueste iPhone. Ich finde das, also mir macht das privat mega Spaß. Und ich bin auch nach wie vor der Meinung, dass ein ungenaues Tracking immer noch besser ist als gar kein Tracking. Das ist so, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich gehe zum Bäcker und ich kaufe mir da ein Brot und ich weiß aber nicht, wie das zusammengesetzt ist und ich tracke für eine Scheibe Brot ein Ei, dann ist das falsch. Aber wenn ich immer falsch tracke, ist es halt über die Zeit trotzdem wieder genauer, als es gar nicht zu machen.
Stimmt.
Was aber natürlich nicht bedeutet, dass das jetzt jeder bräuchte. Ich finde es halt geil und ich finde es super spannend, aber realistisch betrachtet, und ich hatte gerade eine Zeit von ich habe so 2 Monate, bevor jetzt das neu rausgekommen ist, habe ich es wieder angezogen. Und ich habe mehrere Phasen schon ohne gehabt, weil ich dann immer wieder ausziehe, weil ich dann merke, so, ich brauche es eigentlich nicht, weil ich verändere für mich nicht viel, weil ich schon sehr viel richtig gut mache oder zumindest versuche. Und ich komme aber immer wieder drauf zurück, weil ich dann immer wieder denke, so, ich habe das nicht, ich stehe nicht morgens auf und gucke, wie der Wert ist. Das mache ich gar nicht, so, ne, überhaupt nicht.
Mache ich auch selten.
Aber und das ist natürlich eine Riesengefahr und wir sehen ja auch aus Tracker-Studien mittlerweile, dass es Studien dazu gibt, die letzten Endes negative Werte bedingen, aufgrund dessen man Angst vor negativen Werten hat und Co. Also hat auch einen Downside, dieses ganze Tracker-Thema. Aber ich persönlich finde es geil. Würde ich jetzt das jedem empfehlen? Nee, deswegen habe ich auch 8, nicht 10 genommen, aber ich feiere es halt tatsächlich einfach.
Da bin ich auch bei dir. Deswegen, ich glaube, es spricht auch für uns, dass wir beide das neue Whoop haben mit neuen Funktionen. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich mir das gekauft hätte, wenn es quasi einfach nur ein Upgrade gewesen wäre, wo sie gesagt hätten, naja, Schlaftracking ist jetzt besser. Und
ja, dann hätte ich es auch nicht gemacht.
Nee, dann wahrscheinlich nicht. Aber das ist, allein dieser eine Punkt, dass Blutdruck mitgetrackt wird, das ist das, was mich am meisten interessiert. Aber, und jetzt ist das Interessante, was glaubst du, wie lange es dauert, bis wir Blutdruck effektiv als mit einem Wearable tracken können? Weil das ist
also ja richtig,
Blutdruck. Ja, weil das ist ja eine Berechnung. Und ich war ein bisschen, ich muss sagen, also dem Ganzen, um zu Verständnis, man muss, hast du ja gerade schon kurz angeteasert, man muss deinem Whoop 3 Messungen geben, dann sagen, was für Werte es sind, dann weiß Whoop, okay, das sind die Messwerte, die du echt hattest und das ist alles andere, was ich so gerade von dir messe und daraus berechne ich so ungefähr, wie dein Blutdruck sein könnte. Ich glaube, das kann auch sehr daneben sein.
Safe.
Also.
Aber wie, also die Frage, wann ich denke, wann das.
Wie lange es dauert, bis wir wirklich so.
Also für mich noch nicht klar, wie das technisch überhaupt umgesetzt werden sollte, das zu messen. Theoretisch kann es ja irgendwie nur über Ausdehnung von gewissen Gefäßwänden oder irgendwas. Weil theoretisch müsstest du ja eigentlich, um Kopfsche Geräusche und Co. provozieren, müsstest du ja eigentlich abdrücken. Das würde man wieder merken. Es gibt ja auch so Bänder wie heißt es, Actia oder irgendwie so, die das theoretisch schon recht gut und auch valide machen. Boah, wie lange wird das dauern? Also realistisch geschätzt, wenn ich mir angucke, was im, also ich würde medizinisch würde ich denken, bestimmt 10 Jahre, wenn ich mir aber realistisch angucke, was in diesem AI-Zeitalter gerade, also gefühlt entwickelt sich ja exponentiell von heute auf morgen alles weiter, realistisch durch dieses Thema in den letzten Jahren, in 2 Jahren.
Boah, das wäre genial. Das wäre genial. Zweite Frage zu Wearables, wenn wir schon dabei sind. Ich weiß, das ist jetzt sehr ausführlich, aber Oura als Konkurrenzprodukt hat in den USA bekannt gegeben, eine Kooperation, also Blutzucker, Langzeit-Blutzucker-Tracking in die App, in den Algorithmus mit einzubringen, nur in Kombination mit einem Partner, also mit einem, ich weiß gerade nicht mehr, welcher es ist, um ehrlich zu sein, aber mit einem Sensorpartner, und der schickt dann die Sensordaten auch an den Algorithmus deiner Oura-Welt quasi, und dann kann Oura in die Bewertung von dir Blutzucker mit einfließen lassen. Findest du es sinnvoll oder glaubst du, es ist noch zu früh? Glaubst du, das sorgt dafür, dass wir mehr Essstörungen triggern oder dass wir bewusster auf unsere Ernährung achten?
Also ich glaube generell, dass das Thema Blutzuckermessung ein sehr spannendes Thema ist, aber nur für 2, 3, 4 Wochen. Also ich glaube nicht, und das ist ja das, was eigentlich da letzten Endes mit reinfließt, dass wir dann wieder eine konstante Messung haben müssten, was ich nicht sinnvoll finde tatsächlich. Ja. Weil, also mir fehlt einfach noch der, weißt du, ich bin ein Fan davon, Sachen zu messen, aber ich bin auch nur ein Fan davon, Sachen zu messen, wo ich eine Handlungsempfehlung daraus ableiten kann. Und de facto heißt es im Moment ja, wir wollen Blutzuckerspitzen vermeiden. Aber das wissen wir doch gar nicht richtig. Also ja, sind Spitzen wahrscheinlich theoretisch gesehen nicht optimal. Und ja, dem würde ich zustimmen. Aber bedeutet das jetzt, wir wollen die ganze Zeit einen konstanten Glukosespiegel haben? Das heißt es ja nicht eigentlich.
Und das ist der Irrglaube daraus.
So, aber das ist ja das, was daraus gemacht wird. Alles muss am Ende einen konstanten Glukosespiegel mit sich bringen. Und das ist, aber das wissen wir ja gar nicht, dass das so ist.
Ja.
So, das ist, ich habe vorhin zu dir gesagt, du postest, Bananen sind gesund, und dann sagt jemand, ja, hä, aber Orangen nicht oder was? Also, das ist, nur weil ich sage, Blutzuckerspitzen können ein Problem sein, heißt das nicht, dass ich das genau Gegenteil haben möchte. Und ich glaube, ich finde es cool, dass man das machen kann in der App, dann sieht, wie die Zuckerspitzen oder wie der Blutzucker ist. Aber das würde für mich ja nur Sinn ergeben. Oura ist was, erschließt sich mir sowieso nicht, weil mit einem Ring kann ich nicht wirklich Sport machen. Ist halt ja primär was für den Schlaf. Ja, so. Ja. Und dafür cool, ich habe den Oura-Ring auch, ich habe das lange gegeneinander getestet. Aber das würde ja bedeuten, ich müsste meinen Blutzucker dauerhaft messen. Und das weiß ich nicht, ob ich das für so sinnvoll erachten würde, bei einer spezifischen Zielgruppe vielleicht.
Mhm.
Aber das sind dann wieder Leute, die vielleicht auch schon eine Insulinpumpe tragen. Also deswegen, ich finde schon, dass das geht eher so ein bisschen in Richtung Überdosierung. Also für einen Mega-Leistungssportler.
Da ist auch relevant.
Wieder sehr relevant, wenn es darum geht, Leistungen zu bestimmten Zeitpunkten erbringen zu können oder zu müssen sogar, wenn du dein Geld damit verdienst.
Ja, ich fand's vor allen Dingen interessant, weil es halt so die nächsten, also weil es beide gleichzeitig klauen. Schau, Wupp sagt, wir machen jetzt Blutdruck, Oura sagt, wir machen jetzt Blutzucker.
Ja,
so zwei Sachen, die noch kein anderer.
Und Wupp sagt ja sogar jetzt, wir machen auch Blutwerte.
Ja, das finde ich.
Kommt ja auch
das noch. Das finde ich so crazy, dass du die integrieren kannst. Also ich glaube, dass wir da nämlich einen sehr großen technischen Sprung Richtung Gesundheit haben, ne? Weil das ist ja Prävention. Also wenn ich Blutwerte, Blutzucker und Blutdruck mit einnehme, ist das nicht mehr primär Fitness oder Lifestyle, also es ist halt wirklich Lifestyle-Prävention, und das ist das, wo ich noch keinen anderen gerade sehe. Und das ist, glaube ich, auch was, was unsere Mission, irgendwie Prävention zu pushen, auch pusht. Weil Tracker, die einfach von vielen Menschen benutzt werden, selbst wenn die Apple Watch das auch irgendwann machen würde, sorgen dafür, dass wir mehr Awareness haben.
Safe. So. Awareness mit Wearables.
Ja.
Das passt zueinander. Nächstes, Estradiol und Progesteronmessung.
Boah, es kommt drauf an, bei wem. Deswegen ist es schwierig.
Du hast nur eine Zahl.
Okay. Ja, da, hier finde ich es Kontext schwierig. Ich gebe dem Ganzen zyklusabhängig, finde ich es schon nicht unwichtig. Ich würde dem Ganzen, aber wenn ich auf alle, wenn ich auf Frauen gehen will, würde ich dem Ganzen, glaube ich, eine 7 geben.
Okay, ich bin bei einer 9.
Ja, habe ich mir gedacht. Ja. Ich habe gedacht, dass du ein bisschen höher bist als ich.
Aber ist der Bubble abhängig am Ende des Tages?
Ja.
Ich glaube auch, dass da so ein bisschen mit einfließt, dass ich das als Riesenproblem sehe, dass da immer abgetan wird, das nicht zu messen. Ich glaube auch, es ist total wichtig, das präventiv zu messen, weil wir eben wissen, vor allen Dingen bei Frauen, weil da gibt es natürlich am meisten Sinn, bei Männern kann es auch Sinn ergeben, aber trotzdem wäre es super sinnvoll, finde ich, das im gesunden Alter zu machen, um auch für die Wechseljahre und auch die Postmenopause später zu wissen, wie waren die Werte denn, als alles richtig gut war.
Ja.
Also mir theoretisch meine eigenen Referenzen schaffen, was jetzt nicht bedeutet, ich muss mit 80 dieselben Werte haben wie mit 14 oder mit 25 so. Ne? Aber ich glaube trotzdem, dass das was ist, wo wir tiefer rein müssen und wo auch viel mehr Awareness für bestehen muss, weil das ist nun mal ein Thema, was in den Studien total unterrepräsentiert ist, weil der Zyklus Studien halt schwieriger und komplizierter macht. Und wenn wir sehen, wie viele Frauen heutzutage einen Eisenmangel, aber auch wie viele Frauen wir heutzutage mit sekundärer Amenorrhoe und Zyklusproblemen sehen, würde ich mir da wünschen, dass da einfach mehr gemessen wird, um zu überlegen, was man denn dann machen könnte.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass so Hormone so ein bisschen, dass die Leute Angst haben, Hormone zu bestimmen, weil Hormondiagnose so komplex sein kann. So, ne? Also gerade wenn du kein Endokrinologe bist oder kein Gyn, die sie wirklich viel damit zu tun haben, so wenn der Hausarzt jetzt, ne, also wenn der Hausarzt einfach Hormon, komplette weibliche Hormonkaskade bestimmen würde, das ist ja nicht einfach, die zu interpretieren, je nachdem, also wo ist der Zyklus gerade, wer sitzt denn da vor mir, was sind die Symptome? Ich glaube, dass das noch so ein bisschen das Ganze zurückhält.
Safe. Omega-3-Index.
Jetzt gehe ich höher als bei, also wahrscheinlich der Konsens, aber da ich es gerade auch in meine Top 10 mit eingenommen habe als letzten Wert, würde ich im Ganzen eine 8 geben.
Ja, ich hätte auch 8 gesagt.
Ja.
Also ich glaube, das brauchen wir auch nicht zu kommentieren, weil 8 ist solide und
der einzige Nachteil ist, es ist ein teurer Blutwert, also deswegen ist es ein bisschen so, sonst würde ich vielleicht noch höher gehen.
Ja, kostet so 47, 50 Euro ungefähr, ne?
So. Ja, ich habe sogar in dem Labor, wo ich es gemacht habe, 60 gezahlt dafür.
Boah, okay, das ist tatsächlich teuer. Eisbaden.
Boah, ich bin, wenn ich Kältekammer nehmen darf, gebe ich dem Ganzen 6.
Boah, ich hätte 3 gesagt.
Ah, guck mal, interessant.
Warum so hoch?
Ich selber, also das ist auch eine subjektivere Sache, ich selber habe Kältekammer echt lange genutzt, jetzt gerade ein bisschen weniger. Und ich finde, das macht was mit dir mental. Also ich würde dem Ganzen, also die körperliche Komponente, die würde ich nicht so hoch ranken, weil ich muss ehrlich sagen, da hatten wir gerade mal eine Zeit, da habe ich auch selber drüber geredet, oh, es gibt ein paar Studien, die sagen, es hat ganz gut positive Effekte auf Regeneration und Co., aber das, die gibt es auch schon wieder in die andere Richtung. Das heißt, ob das jetzt wirklich einen Rieseneffekt hat oder nicht, schwierig, aber ich habe gemerkt, das macht mental so ein bisschen was mit dir. Das ändert den Tag, wo ich es mache, wenn ich es morgens mache, gehe ich mit einem anderen Fokus raus aus dem Tag, weil mein Kopf ist frischer, wacher und ich bin mehr ready.
Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Das ist auf jeden Fall so. Ich finde halt, es ist ein bisschen schwierig, weil dieser Schmerz, der dabei auftritt, ist so krass viel höher. Also die Überwindung ist so krass viel höher als der Benefit. Außer dieses Mentale.
Ja, genau,
das habe ich beim Yankee-Experiment auch gesagt. So, der größte Vorteil ist das Mentale.
Genau, das so, ist so. Also ne? Auch bei einer Kältekammer, also Eisbaden, nochmal way more painful als Kältekammer. Aber auch Kältekammer, du gehst raus, du hast ja auch einen positiven Dopaminausschuss. Mhm. Das heißt, du gehst raus und du fühlst dich besser. Und es hat diese Sofortwirkung, die ist da. Wenn ich jetzt keinen Rheuma habe, würde ich es nicht medizinisch sagen, ey, jeder muss jetzt Kältekammer oder Eisbaden. Ich glaube, das ist auch mittlerweile weit übers Ziel hinausgeschossen, dieser Trend. Weil ich weiß nicht, ob der wieder rückläufig ist. So gefühlt hatte jeder Influencer ein Eisfass zu Hause. aber so mental finde ich schon krass.
Nice. HDL-Messung.
Vier.
War hier 2 gesagt.
Ja.
Warum 4?
Ja, also ich würde es noch nicht ganz abschreiben wollen, als das, also wir haben immer noch das gute Cholesterin. Mhm. Ich habe es tatsächlich in einem Video für heute auch mit drin, weil es Teil der Diagnostik vom metabolischen Syndrom ist, ja. HDL unter 40 tendenziell eher schlecht. Ich glaube, wir wissen nicht genug über das HDL so ein bisschen. Also ich glaube, dass wir noch sehr am Anfang sind. Zudem so, erstmal ist es ja auch eine Cholesterinform. Das heißt, also auch ein hohes HDL kann dir echt schaden, wissen wir mittlerweile. Wenn du ein HDL von 100 hast, ist schon nicht so geil oder 120. Ich glaube aber trotzdem, dass es zumindest über diese 30, 40 oder 40 bei Frauen, 50 bei Männern Marke drüber kommen sollte. So. Mhm. Also danach ist es mir egal, wie hoch es danach ist. Je höher, desto besser stimmt nicht mehr. Aber ich finde es da doch, was die Protektion angeht, nicht so unwichtig, dass ich das so tief ranken würde. Aber du hast es tendenziell als relativ unwichtig gerankt.
Ja, wir haben ja so eine neue Nährstofftherapie-Ausbildung vor ein paar Monaten rausgebracht und da sind wir super tief nochmal in so Diagnostik eingestiegen und es gibt super viele Daten mittlerweile. Wir wissen ja, es gibt verschiedene LDL-Partikel, gibt ja so Oxy-LDL und verschiedene andere LDLs und die gibt es bei HDL tatsächlich auch. Nur noch viel mehr Subtypen sehr wahrscheinlich, die wir labortechnisch super schwer voneinander differenzieren können. Und auf der einen Seite weiß man, dass ein hohes HDL nicht einem hohen LDL protektiv entgegenwirkt, zumindest das nicht kaschieren kann.
Nee.
So, deswegen ist für mich die Aussage nicht mehr so krass, wie sie vor 5 Jahren war. Und wie du gerade gesagt hast, zu hoch ist halt auch schlecht. Mhm. Was nicht bedeutet, HDL ergibt jetzt gar keinen Sinn, Aber ich glaube, in diesem Kampf, in dem wir uns befinden, dass Leute Blutwerte selber messen müssen, würde ich versuchen, echt überall zu sparen, wo es geht. Und dann würde ich halt versuchen, an Dingen zu sparen, die mir, weil du musst überlegen, weißt du, wenn der HDL-Wert zu niedrig ist oder der ist zu hoch oder der ist normal, ich würde das trotzdem nicht therapieren. Nee. Ich würde mich halt ans LDL orientieren. Und damit ist es so einer der Werte, wo ich drüber fliege und dann es super finde, wenn der sich verändert in den nächsten 6 Monaten, wenn ich mit jemandem arbeite. Aber ich würde keine individuelle Therapie fürs HDL machen.
Ja, fair, guter Punkt. Also gerade dieses, das ist ja ein Punkt, den ich auch immer sage, messen ist nice, aber nur wenn du selber eine Handlung daraus machen kannst, macht es Sinn. Ne? Das ist ja dieses. Aber deswegen fair, deswegen vielleicht noch ein Grund, das HDL wirklich ein bisschen tiefer zu sehen. Wenn du Blutfette messen würdest, und welche würdest du messen? Würdest du nur ApoB, LDL messen?
Ich würde auf jeden Fall beide messen, tatsächlich.
Ja, würde ich auch immer machen, weil ich glaube, dieses ApoB ist der einzige, ich glaube, da sind wir noch nicht, da, zu sagen, dass ApoB das einzige ist, was relevant ist.
Nee, sind wir auch nicht. Und wir sehen auch Leute, die ein niedriges ApoB haben, aber ein erhöhtes LDL. Ja, ja. Und umgekehrt sehen wir das auch tatsächlich. Ja. Nicht oft, aber so, der VNH 10% vielleicht. Aber
krass, dann kannst du ja, wenn du überlegst, dass alle anderen Cholesterinformen damit reinspielen, also VLDL und Co. noch, dann müssen die ja echt exorbitant hoch sein, wenn das.
Müssten sie theoretisch, wobei man jetzt dann auch alle wieder messen müsste. Aber deswegen würde ich schon, und auch, also realistisch sind auch so die Optimal-Erfahrungsbereiche sind ja noch nicht so valide wie beim LDL, weil wir das einfach nicht so lange schon machen.
Das ist auch das, was ich oft echt als Kritik von Ärzten kriege, die ich aber auch verstehe. Also dieses ApoB, ja, kannst du sagen, wer soll denn jetzt welchen Wert haben beim ApoB? Also was, ab wann therapiere ich denn wie?
Safe, aber ich glaube schon, dass für die, wenn ich nur einen von beiden Werten messen könnte und ich dürfte, dann würde ich trotzdem abprobieren. Ja,
weil du halt alles andere mit
abdecken. Genau, weil ich halt alles andere mit abdecken würde, aber es ist trotzdem nicht optimal am Ende des
Tages. Aber welche, wenn du die zwei, HDL
genau, raus? ApoB, LDL, ich würde Triglyceride würde ich auf jeden Fall messen, weil ich finde schon, man kann so, Triglyceride ist erstmal was dir was über deine momentane Ernährung wieder aussagt.
Hat als auch einzige auch so richtig wirklich viel, ne? Weil LDL ist ja nicht nur, also LDL und HDL, also man denkt immer, alle denken, ey, Gesamtcholesterin oder Cholesterin, egal welche Form, ist scheiße. Ja, dann ernähre ich mich jetzt 6 Wochen besser und dann ist wieder gut.
Aber genau, so ist es ja nicht. Die Triglyceride, die würden sich verändern. Wenn ich jetzt heute 2 Gramm Zucker esse, sind die morgen scheiße.
Ja.
Die sind aber nicht nur durch Fette auch erhöht im Blut, sondern auch eben durch Zucker. Ja. Und deswegen, also wenn ich wirklich nur 3 Sachen nehmen könnte oder die wichtigsten für Fettstoffwechsel, würde ich die nehmen. Wenn ich aber noch einen 4. oder 5. hinzunehmen würde, das wäre jetzt auch der nächste Punkt gewesen, wäre das LP-Kleiner auf jeden Fall.
Ja.
Das würde ich auf jeden Fall mitmachen. Und das finde ich so mit der unterrepräsentierteste Blutwert, den jemand eigentlich messen kann, weil den kaum jemand kennt.
Fiel mir gerade auf, guck mal, ich habe in der Top 10 meinen absoluten Lieblingswert nicht mit drin.
Hast du nicht mit drin?
Ich habe in der Top 10, die wir gerade aufgezählt haben, nicht das LP-Klein-A.
Da müssen wir einen 11. Wert draus machen.
LP-Klein-A würde ich ganz, ganz weit in den Top 5 auf jeden Fall setzen. Und wenn du mich fragst, was gebe ich dem LP-Klein-A, gebe ich ihm eine 10. Also da bin ich wirklich 100%. Warum? Genetisch bestimmt. Ich will mein Risiko wissen. Auch wenn ich nicht medikamentös senken kann, glaube ich, dass Menschen so viel mehr auf alles andere achten.
So ein Pain-Wert eigentlich.
Genau.
Du siehst den Schmerz und
das Risiko. Ja, und dann hörst du vielleicht doch, vielleicht hörst du dann auf zu rauchen, wenn du weißt, mein LP-Klein-A ist über, weiß nicht, 200 oder meinetwegen auch nur über 100. So, ne? Also, dann habe ich vielleicht doch irgendwie im Hinterkopf, okay, scheiße, ich habe ein echtes Risiko und ich will nicht noch 3 andere haben. So.
Safe. Ich hätte tatsächlich auch 9 gesagt,
ja,
weil ich einfach der Meinung bin, dass, also das kannst du auch beim ich habe vor ein paar Tagen eine Diskussion mit jemandem gehabt, weil ich ja im September Papa werde.
Ja.
Meine ich so, wer weiß, ob ich den Ärzten im Krankenhaus beim neugeborenen Screening sagen kann, die sollen auch LP-Klein-A mit ankreuzen. Boah, und dann jemand zu mir meinte so, hast du einen Dachschaden? Und ich meinte so, warum denn? Nee. Das will ich doch wissen.
Boah, wäre ich auch dabei, tatsächlich. Also ich wäre da, also neugeborenes Screening schon natürlich sehr früh, hätte ich wahrscheinlich nicht dran gedacht.
Ja, ja, schon ein bisschen
bei später. Bei meinem Kind würde ich einen LP-Klein-A-Wert wissen wollen, weil, ob ich den jetzt bei einem, ich meine zumindest, also ich wüsste nichts Gegenteiliges, weil ich den jetzt bei einem 12-Jährigen bestimme, ja, oder bei einem 20-Jährigen, der müsste gleich sein. Ich glaube, dass die Pubertät zum Beispiel keine Veränderung des LP-Klein-A-Wertes mit sich bringt.
Wäre auch spannend, das eigentlich beides an beiden Zeitpunkten zu messen und zu gucken, ob es eine Veränderung mit sich bringt.
Ja.
Ne? Weil ich mache jedes Jahr 2-mal Blutwert. Ich messe LP-Klein-A für experimentelle Sachen bei mir immer mit und der hat sich noch nie verändert.
Genau. Also das ist ja dieses, der eine Punkt, wo du ihn nochmal messen kannst, ist bei grenzwertig hohen Werten, also mittelhohen Werten, wenn Frauen dann in die Menopause kommen, dann kann der nochmal steigen. Aber das habe ich letztens auch mit einer Kardiologin lange darüber geredet. Wenn du einen ganz niedrigen LP-Klein-A hast, wird der auch nicht ins Risiko, wird der auch nach der Menopause auch nicht im Risikobereich sein.
Kann ich mir auch schwer vorstellen. Spannender Punkt. Infusionstherapien?
Ich wusste irgendwie, dass der kommen würde. Infusionstherapie, wenn wir über Vitamininfusion reden.
Kein Kontext.
Okay, boah.
Ja, obwohl doch, wir reden über Vitamininfusion. Wir reden jetzt nicht über Cortison oder sowas, ne? Also, nee, wir reden schon über Vitamininfusion.
Vitamininfusion, boah, das ist ein sehr mieser Punkt ohne Kontext, denn auf der einen Seite würde ich ihm eine 8 geben, auf der anderen Seite 0. Nee, 1. 1. 1 und 8. Warum? 8, wenn es gezielte Infusion ist, Beispiel eine Eiseninfusion oder gezielte Mangelinfusion. Aber dann, nee, 8 gebe ich nur der Eiseninfusion. Allen anderen Infusionen gebe ich maximal eine 1.
Eine 1. Okay, das ist eine harte Aussage. Also ich glaube, ich würde so die goldene Mitte, ich würde eine 5 nehmen. Ich habe super viele Infusionen schon gemacht und super viel mit Infusionen gearbeitet, aber nicht mit so einem, ey, ich habe jetzt hier eine Detox-Infusion und eine Entgiftungs-Infusion, wobei das jetzt beides das Gleiche wäre,
ja,
und dann eine Immunstärke-Infusion genau. Oder so. Also das ist halt völliger
Käse. Also der ne? Primär diesen Drip-Spaß, also ich muss sagen, den Drip-Spaß gebe ich eine 1, gezielten medizinischen Diagnostik würde ich dann wahrscheinlich was höheres.
Ich glaube, der Gedankengang an diesem Drip-Bars war auch kein schlechter, weil viele Ärzte Infusionen generell verteufeln und nicht anbieten. Und deswegen hat man wieder überlegt, wie kann man Infusionen halt irgendwie den Leuten anbieten. Und
das wird auch angenommen, ne? Das ist also die
ultra krass angenommen.
So, also da muss man auch da, die US-Community hat das, glaube ich, wieder ein bisschen gepusht, weil Hollywood irgendwie sehr viel gezeigt hat, hey, wir kriegen hier Infusionen fürs Immunsystem, für mehr Performance, für Entgiftung, ne, egal was. Und dann kam das hier auch und die Leute haben es woanders gesehen und machen es danach. Ich glaube, so funktioniert Medizin generell, wenn es irgendwie Promis vormachen, machen es Leute eher nach, als wenn Ärzte sagen.
Und was anderes. Da hängt so eine gelbe Flasche und du liegst dann da auf dem Sofa mit deinen Freunden gemeinsam. Also individuell, gerade bei Darmproblemen, finde ich auch Mikronährstoffinfusion super sinnvoll, weil das wird nicht aufgenommen dann und da kann man gerade so mit B12 und solchen Sachen sehr sinnvoll.
Findest du B12-Infusion besser als als Injektion?
Also, wenn man sich B-Vitamine anschaut, es gibt so Vor- und Nachteile. Das Beste ist intramuskulär.
Genau.
Das Problem ist, das tut aber auch am meisten weh. So, wenn ich jetzt jemanden hätte mit einem richtigen B12-Mangel, würde ich das immer in den Delta oben reinspritzen, weil das hilft halt viel mehr.
Die B12-Impfung,
zack. Genau, die B12-Impfung quasi. Jetzt jemandem eine reine B-Vitamin-Infusion zu geben, das würde ich auf keinen Fall machen. Nee, das ergibt auch gar keinen Sinn. Aber B-Vitamine können häufig schon ein Teil eines Gesamtcocktails sein, je nachdem, was man macht, wenn man mehrere Dinge auf einmal macht.
Ist, glaube ich, auch oft dabei. Also, was ich
aber weil es halt oft eine Farbe gibt dem Ganzen.
Das sieht nicht durchsichtig aus. Eine Vitamin C hast du gefühlt immer drin. Also Vitamin C, habe ich auch die wildesten Dosierungen gesehen. Da denke ich mir so, boah, echt, bei manchen Sachen frage ich mich, ob die Leute keine Probleme kriegen dann. B-Vitamine, Aminosäuren werden auch ganz gerne mal zugemischt, habe ich das Gefühl. Dann hast du und dann, was noch? Ja, diese drei Sachen.
Wir haben sowas wie Glutathion und sowas, NAC, sowas wird auch oft gemacht.
Wichtige Frage zur Infusion, NAD+.
Das war einer dieser drei Punkte am Anfang auch, das habe ich wieder rausgenommen tatsächlich, weil ich dachte, das sagt am Ende sowieso kaum einmal was. Aber
es wird relativ viel verkauft 2025.
Ich finde es, also wir hatten diese Diskussion im Yank-Experiment auch riesengroß mit NAD+-Infusion. Also ich finde, Nutzen-Risiko-Verhältnis kannst du komplett in die Tonne kloppen. Also wir wissen überhaupt nicht über den Nutzen, aber wir wissen, dass das Risiko absurd potent ist bei NAD+-Infusionen. Wir haben viele Leute, die berichten über ein neues Leben danach, aber wir haben genauso viele Leute, die während der Infusion schon mit grippalen Symptomen reagieren. Das Produkt muss genau das Richtige sein. Da gibt es ganz viel Schabernack, der mit betrieben wird. Und das ist, am Ende wird es ja verkauft als mit in diesen Elektronentransportprozess der Mitochondrien einzugreifen und dadurch einen Energieboost zu geben, aber das ist ja nichts Langfristiges. Das ist ja was kurzfristig Akutes, das kann man mal machen. Ja, aber was ist jetzt das Ziel dahinter? Jede Woche eine NAD-Infusion? Also ich verstehe diesen Gedankengang dahinter gar nicht, weil auch theoretisch gesehen ist es ja nichts Langfristiges, sondern es ist was Kurzfristiges. Und das wäre zum Beispiel für mich, eine Infusion ist immer, finde ich, ein Tool aus meinem Baukasten, der mir kurzfristig dabei hilft, Dinge ins System zu geben, wenn ein anderes System das nicht kann, wie das Darmsystem zum Beispiel, oder ich einen wirklich krassen Mangel habe, wie bei Eisen, und ich will den kurzfristig ausgleichen, um Symptome in den Griff zu kriegen. Aber Infusion sollte eigentlich keine langfristige Strategie sein, die eine Supplementation oder sowas ersetzt.
Ja, also unter diesem System-Ausgleichsproblem mit dem Darm würde ich ihm wahrscheinlich auch eine höhere Note geben. Aber dieses
so wird es aber selten gemacht.
Dieses sehr präsente Ding von, ich hau einfach Infusionen rein, ohne dass ich weiß, wer da sitzt. Dann du kannst hingehen, ich weiß nicht, wer ist der Mensch? Hat er irgendwelche Mängel? Wo sind die? Einfach rein, um dann 119 Euro. Also es ist, es ist halt so ein bisschen so, wir ranken das immer, weil wir Infusionen, diese klassischen Drip-Bar-Infusionen als Bullshit im Internet halt schon gemacht haben. So.
Ja, das ist, also wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, warum das gemacht wird mit diesen Drip-Bars, aber natürlich sich auf einer Speisekarte das aussucht. Also es erschließt sich ja schon,
dass das Käse ist. So machst du Medizin sexy. Ne? Ja. So, das ist halt das, was
die Prävention. Aber das dann zu viel
genau, sexy ist. Das ist das, was die Prävention zu wenig kann oder vielleicht was diese Basics zu wenig haben, haben so Drip-Bars zu viel.
Naja, der Sweet Spot wäre nicht schlecht, über den wir schon mehrfach geredet haben.
Ja.
Ne? Was haben wir hier noch? Detox-Säfte und Detox-Kuren.
Oh, da bin ich auch ganz kritisch. Dem Ganzen gebe ich ich würde dem gerne eine 0 geben.
Ich hätte eine 3 gesagt.
Ja.
Aber nicht, weil es irgendwie sinnig ist am Ende. Ich glaube schon, das gibt so ein bisschen diesem Ganzen. Ich habe letztens auch so eine Einordnung von Detox-Säften gehabt. Also dem würde ich eine minus 35 geben, weil das ist ja, also das, da kannst du das Geld auch wirklich, da kannst du auch an der Zitrone lutschen am Ende des Tages irgendwie.
Und die haben richtig krass viel Fruchtzucker drin, diese Detox-Säften. Weil die sind halt Säfte irgendwo und du hast keine Ballaststoffe, keine Proteine, keine Fette und haust dir dann irgendwie am Ende Fruktose rein.
Das ist, also ich bin da auch kein, vielleicht, wenn man so drüber redet, 3 vielleicht noch so ein bisschen zu gut dafür. Aber es ist schon. Es gibt Leuten so ein bisschen wie so ein Neustart.
Ja.
So, und das ist oft, sehe ich das schon, dass Leute, ob das jetzt damit zusammenhängt, aber du hast so einen Neustart, ob das jetzt eine Darmsanierung ist oder was auch immer das ist, eine Darmsanierung, aber
das ist interessant,
du machst so eine Detox-Kur und dann ist es so, ja, ich will meinem Körper danach jetzt nichts Schlechtes mehr tun und deswegen verzichtest du dann vielleicht eher wieder auf so Fastfood und sowas, ne?
Ja, also ist wahrscheinlich auch ein mentaler Aspekt, der da so ein bisschen.
Ja, nur, also nichts anderes. Du
beschäftigst dich dann halt damit, aber ich muss immer wieder grinsen, weil genau das verkaufen ja bestimmte Hersteller jedes Jahr, wenn du beim Säften sind, jedes Jahr. Ich finde das so geil, weil Aldi, Lidl und Co. sind auch alle aufgesprungen. Du kannst in jedem Discounter mittlerweile eine Saftkur kaufen. Und das ist dann Eigenmarke, macht das mittlerweile auch selber. Krass. Es gibt auch Hersteller, die das auch selber machen. Und ich habe auch mit denen diskutiert, weil ich habe ein Video gemacht, warum eine Saftkur Schwachsinn ist. Und dann hat Live Fresh als Hersteller darunter geschrieben, nee, ist es nicht. Dann habe ich geschrieben, doch, ist es schon. Also so ging das hin und her.
Mega Diskussion.
Ja, so ungefähr. Und dann habe ich geschrieben, ja, nee, die Leute haben mehr Energie. Also so richtig so diese banalen Dinge, die auch auf der Packung draufstehen. Und ich habe mir so, ja gut, aber nichts von euren Claims kann ja wissenschaftlich erfüllt werden. Mhm. Und trotzdem kostet die dann 89 Euro oder 129 Euro oder so. Und die Leute kaufen es. Und ich sage dir wirklich, die gleichen Leute, ich habe es schon öfter mitgekriegt, die machen jedes Jahr im Januar eine. Und die ändern nichts.
Naja, ja, es ist halt ein schwieriges Thema. Wobei ich glaube schon, da spielt natürlich das Geld dann eine entscheidende Rolle. Genau, deswegen, weil die ja mit der Dummheit der Leute
auch spielen. Genau, nur deswegen ist es so schlecht gerankt, das Downranking. Sonst, wenn die Leute Saft trinken wollen, sollen sie Saft trinken. Und wenn die 3 Tage nichts essen wollen, dann ja, go for it, dann mach halt. Aber wenn du dann halt 130 Euro...
Und dann auch noch Geld für nichts essen auszugeben. Also,
ich selber habe mir, und jetzt, das habe ich glaube ich noch nie gedacht, ich habe mir irgendwann vor Ewigkeiten, Anfang des Studiums mal eine gekauft, aber nicht gemacht. Ich habe die dann weiter verschenkt, irgendwie so. Und weil ich selber dachte mir so, boah, nee, 3 Tage, gar keine Lust, 3 Tage nichts zu essen. Da war ich aber noch ganz am Anfang, habe mich wissenschaftlich nicht damit beschäftigt. Da war es nämlich auch so, boah, komm, ich will einen Restart machen, mal gucken. Da habe ich gedacht, nee, das geht auch ohne.
Ist so ein bisschen der Wundersaft, ne? Also genau. Nicht die Wunderpille, sondern der Wundersaft in dem Kontext.
Ja, und wird auch jedes Jahr, also ich wette mit dir, dass es die nächsten 3, 4, 5 Jahre auch weiterhin gut verkaufen wird. Also ne, es ist so ein Winterprodukt. Niemand wird jetzt im Sommer sagen, boah, ich mache jetzt im Juli eine Saftkur.
Ja, oder so im Januar, ne? Ja. Da, wenn du neu startest.
Ja, genau. Alles so Dezember, Jahr, Januar. Boah,
mega.
Go for it. Und was ich noch mitgekriegt habe, so vor der Hochzeit nochmal so: Ja, ich muss noch ins Kleid passen. Ich muss irgendwie, weil du verlierst ja Gewicht.
Ja,
du verlierst ja nicht Gewicht, weil du Fett abnimmst. Du verlierst halt einfach ein bisschen Gewicht, weil du halt nur noch Saft zu dir nimmst und Wasser verlierst.
Ja, und Wasser, hast du auch schon gesagt. Muskeln vielleicht auch, wenn du gar nichts mehr zu dir nimmst. Wobei das natürlich innerhalb von 7 oder je nachdem, wie lange so eine Kur ist, da
finde ich. Ja, ich glaube, das Maximale ist 7. Ich glaube, maximal ist 7 Tage.
Okay, ich glaube. Wir nehmen uns jetzt einen Punkt noch, weil hier stehen so viele. Und du sagst mir jetzt eine Zahl von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Du sagst mir jetzt eine Zahl von 1 bis 11 und ich zähle ab, welchen Punkt wir von unten nach oben nehmen, weil wir sind bis jetzt von oben nach unten gegangen.
Ich finde es interessant, weil ich glaube, dass noch ein paar coole sind.
Ja, du, wenn die Leute da mehr von sehen wollen, müssen sie es kommentieren. Dann komme ich das nächste Mal nach Bochum.
Ja, und dann machen wir es. 7.
7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Kollagen-Supplemente.
Interessante Frage. Hätte ich am Anfang schlechter gerankt als mittlerweile? 6.
Krass. Krass, 6? Okay, ich hatte jetzt 4 gesagt.
Ja, aber warum 6? 4 und 6 sind ja gar nicht so
unterschiedlich. Ja, es ist sehr nah beieinander, aber warum 6?
Habe ich lange gedacht, ja, nee, ist Quatsch. Ist so, sind ja 3 Aminosäuren, ja, wenn ich die zu mir nehme, dann werden die wieder auseinandergelegt, ja, dann kann ich auch normales Eiweiß nehmen. Aber ich habe dann doch die eine oder andere Studie bzw. Daten gesehen, wo dann gesagt wurde, naja, vielleicht gibt es doch Tripeptid-Transporter, die es sinnhafter machen, dieses Kollagen-Supplement, plus welche, die Aminosäuren markiert haben und dann geguckt haben, was passiert denn mit der Aminosäure weiter im Körper. Und das ist schon so, dass die zu diese Kollagen-Claims sind, was hast du denn? Also du hast straffere Haut und bessere Nägel und sowas. Und das war alles da schon relativ, also sah besser aus, als ich selber erwartet hätte. Deswegen habe ich es hochgerankt und mir auch selber tatsächlich eins zugelegt. Hätte ich niemals gedacht im Leben. Würde ich es in meinen Must-Have-Supplement geben? Nein. Wenn du mir sagst, was sind deine Must-Have-Supplemente, wenn es überhaupt Must-Have-Supplemente gibt, würde ich Kollagen nicht einpacken.
So. Das ist so Nice-to-Have.
Genau, es ist Nice-to-Have, das mit vielleicht mehr Wirkung, als ich am Anfang dem Ganzen zugestanden hätte.
Ich glaube, das, was du jetzt gerade gesagt hast, dass du selber ein Kollagen hast, ich habe auch ein Kollagen, auch wenn man jetzt denkt, der hat doch gerade gesagt 4. Genau, aber ich denke schon, dass für spezifische Situationen sowas sehr sinnvoll sein kann. Zum Beispiel nach Verletzungen.
Ja,
Kollagen würde ich einem Verletzungsprotokoll auf jeden Fall hinzufügen. So, erstmal schadet es nicht. Ja, okay, es kostet vielleicht irgendwie 20, 25 Euro, je nach Produkt. Aber es ist trotzdem etwas, auch wenn man es jetzt nicht per se nimmt, um Muskelmasse aufzubauen, weil da das wahrscheinlich nicht so sonderlich effizient mal hilft. Aber trotzdem am Ende ist es ein Eiweiß am Ende des Tages oder ist es ein Peptid letzten Endes. Und wir können das für ganz spezifische Dinge kontextabhängig benutzen. Aber es ist so, wird für viel mehr verkauft, als es am Ende eigentlich bringt.
Ja, also es wird oft auch als Wundermittel verkauft, muss man sagen dazu. Und also wenn du jetzt Hautprodukte Kollagen nimmst, würde ich die ganz niedrig ranken, weil wir da wissen, dass das Kollagen gar nicht aufgenommen wird. Also da ist so, das schmierst du dich auf die Haut und dann ist es halt auf der Haut. Ja, okay, gut. Aber
so ein bisschen wie Q10, ja.
Genau, richtig. Das ist so in die gleiche Richtung. Ich bin gespannt, weil auch ich glaube, da wissen wir noch nicht, also ich glaube, da gibt es noch viel mehr Forschung, die kommt und die uns sagt am Ende, in welche Richtung geht es wirklich. Man muss natürlich auch sagen, dass so, was lustig ist, das habe ich auch öfter schon gesehen, Kollagenprodukte für Veganer, das gibt es ja de facto nicht. Also Kollagen ist ein tierisches Produkt, du kannst es de facto also nicht für Veganer machen, aber es gibt welche, wo drauf steht vegan.
Dann Ich versuche nur wieder dann so diese Aminosäure-Sequenz und so nachzubauen und sowas, ne? Und dann ähnlich zu machen oder so.
Aber da frage ich mich so, ist es dann Kollagen? Aber darfst du dann Kollagen draufschreiben? Ist es nicht was ganz anderes?
Theoretisch ist kein Kollagen. Es ist halt eine Aminosäure-ähnliche Sequenz, aber das wird halt wieder kein Mensch
verstehen. Kollagen-Duplikat
ist es. Ein Kollagen-Duplikat wahrscheinlich.
Kollagen-Duplikat.
So, ich habe noch 2 Fragen.
Ja.
2 entscheidende Fragen zum Ende als Fazit. Wenn es jetzt nur eine einzige Sache geben würde, die jeder ab morgen tun könnte, um gesünder zu leben, welche wäre das?
Boah, das ist eine gute Frage. Eine einzige Sache, die jeder machen soll, wäre für mich, seinen Blutdruck regelmäßig zu messen, weil das ist was die Leute wirklich umsetzen werden. Also Blutdruckgerät kaufen, regelmäßig messen. Wenn ich jetzt sage, bewegt euch, esst vernünftig, ich weiß, das ist alles viel zu abstrakt. Alternativ würde ich sagen, kauft euch ein Fahrrad, ist aber teurer als ein Blutdruckgerät. Deswegen sage ich, kauft euch ein Blutdruckgerät, messt es regelmäßig.
Und wenn der Wert über 130, 135 systolisch ist, dann aktiv werden? Oder?
Dann, also wenn der Wert über 130 zu 80 regelmäßig ist, also ich würde also erstmal wichtig links-rechts Vergleichsmessungen machen, idealerweise alles beachten mit Ruhe, keine volle Blase, nicht reden dabei und über einen gewissen Zeitraum, dann würde ich als nächsten Punkt gucken, dass ich vielleicht versuche gegenzuarbeiten mit Bewegung primär. Ich kann den Leuten jetzt auch empfehlen, macht ganz lange Wandsitzen, weil wir haben ja diese Studien, die zeigen, dass Übungen wie Wandsitzen und
isometrische
Senken,
Bewegung.
Danke, Entschuldigung, isometrische Bewegung, deinen Blutdruck um bis zu 8 Schläge, glaube ich, systolisch runterbringen können. Ich glaube, prinzipiell eher Ausdauersport machen, gerade Zone 2 Training machen, viel als Konsequenz, weil das ist was A, das kannst du selber diagnostizieren und B, du kannst selber gegenarbeiten. Oh. Wenn der jetzt aber regelmäßig bei 150 zu 90 ist, würde ich einen Arzt konsultieren. Das ist halt auch ganz wichtig. Und ich glaube, das ist das Einfachste, was jeder heute machen kann, was einen Impact hat.
Safe. Wenn es nur eine Sache im deutschen Gesundheitssystem geben würde, die du ändern könntest, welche wäre das?
Das ist super einfach. Ich würde den Facharzt für Präventionsmedizin anbieten und Prävention als Kassenleistung für alle Menschen zugänglich machen.
Sick, dann würde ich sagen, ist das doch ein Ziel. Dann sollten wir uns mit der Ärztekammer in Verbindung setzen und irgendwie den Präventionsmediziner ins Leben rufen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, da waren mega viele Sachen dabei. Ich glaube, wir haben auf fast 2 Stunden geredet tatsächlich in Summe.
Ja, ich glaube, es war echt der längste Podcast, den ich gemacht habe.
Das war der längste, den du gemacht hast. Das war der längste, den ich hier gemacht habe beim neuen Setup auf jeden Fall. Und tatsächlich auch erst der dritte, den ich hier aufgenommen habe. In dem Sinne, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank nicht nur für die Podcast-Aufnahme, sondern auch, dass du eine sehr ähnliche Mission verfolgst wie ich. Und wir, glaube ich, versuchen wollen, das Gesundheitssystem auf eine gewisse Art und Weise zu verändern oder nachhaltig für die Menschen Gesundheit greifbar zu machen. Und wenn ihr euch mehr wünscht, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich glaube, wir sind ja zum Glück jetzt mittlerweile nicht mehr so weit auseinander, dass man da safe was machen könnte.
Ja, ja.
Wir verlinken natürlich alles unten, ob es jetzt von deinen ganzen Social-Media-Kanälen, Instagram und Co. Ich glaube, wir haben ganz viele Sachen, die wir hier sowieso rausnehmen können.
Ja, denke ich auch. Rabattcode JONES10 für alles benutzen, bitte.
Ihr kriegt für alles Non-Supplement.
Jedes Supplement und jede Matratze und alles, was noch drumherum kaufbar ist.
Dieses Matratzen-Influencer-Ding, ich check's auch nicht. Ja. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Mach's gut.